War das hier vielleicht die erste Aussage des designierten Nationaltrainers Jürgen Klopp?
Aber ich will Kai Havertz jede Minute auf dem Platz sehen. Wenn er nicht mehr kann, dann haben wir einen anderen. Woltemar, der Undaf, wie sie alle heißen. Alles wunderbar. Aber Kai ist mein Mann.
Völlig überraschend hält Thomas nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf. Noch.
Wir könnten die günstige Gelegenheit nutzen.
Oh, es ist erst Juni. Thomas, ja. Du bist schon im September.
So. Wir könnten die Gunst der Stunde nutzen und Kai Havertz zum Geburtstag gratulieren. Und heute 27 Jahre alt.
Habe ich gerade vorhin schon gemacht. Ja. Aber offiziell nochmal, Kai.
Kai, falls du Gunst zuguckst, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zur englischen Meisterschaft.
Also, das war die berühmte Noch-Aussage von Jürgen Klopp. Das Ganze hat sich natürlich entwickelt, wir alle wissen. Jetzt ist er auch deutscher Bundestrainer. Er hat seine erste Pressekonferenz gegeben und quasi von so einer Noch-Aussage und von wir sind ja noch gar nicht im September, sind wir jetzt gekommen zu Aussagen wie zum Beispiel dieser hier.
Aber ich freue mich drauf. Und die Jungs, wer auch immer das ist da draußen, die Zukunft im Nationalspiel können sich auch drauf freuen. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben. Das war schon immer so und wird in der Zukunft auch so sein.
Es war wahnsinnig viel drin in diesen ersten Worten von Jürgen Klopp und wir wollen all das jetzt besprechen und ich freue mich total, dass wir das in der gewohnten Runde tun. Martin Rafelt ist hier von der Spielverlagerung Academy und die Journalistin Caroline Kipper. Ich würde sagen, wir legen los.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Wir wollen tatsächlich jeden Stein umdrehen. Und wenn unter dem Stein was Gutes ist, dann legen wir den Stein gerade wieder drauf und ist alles gut, machen es wie vorher. Und wenn im Stein was ist, was angepasst werden muss, dann machen wir das.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ihr hört den Rasenfunk und ihr hört Caroline Kipper. Caro, schön, dass du hier bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ne? Wer Gas gibt, hat Spaß mit uns.
Ja, hier wird auch Gas gegeben im Rasenfunk. Das kann man sagen, unter anderem, weil Martin Rafelt mit dabei ist. Das Benzin in unserem Tank. Servus, Martin.
Oh, das Benzin in eurem Tank.
Das Verbrenner-Analogie in den ersten drei Minuten Rasenfunk hatte ich auch nicht auf der Bingo-Karte.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es interessant, dass du direkt nachdem Klopp sagt, seid bitte fair zu mir, bist du direkt so, du schmierst ihm direkt die Scheißaussage direkt mit der ersten Sekunde aufs Brot, die er vor Amtsantritt gemacht hat. So, direkt von hinten in die Knochen, ey.
Ja, es ist ein interessanter Punkt, weil ich habe wirklich auch überlegt, soll ich das machen? Aber ich hatte das Gefühl, dass es quasi die Chronologie so gut abbildet. Mhm. Ansonsten hängt diese noch die Aussage dadurch, dass sie ja sogar noch vor dem Turnier war. Es war vor dem Eröffnungsspiel in Mexico City. Sonst hängt die irgendwie so komisch in der Luft. Aber ja, da sind wir ja schon beim allerersten Punkt schon gelandet, nämlich bei der Art und Weise, wie Jürgen Klopp diese erste Pressekonferenz gleich verwendet hat, Caro, um auch mal ein Statement zu setzen, um auch klar zu machen, wo für ihn auch Berichterstattung stattfinden sollte und wie nicht. Ich habe hier ganz viele Zitate mitgebracht. Ich kann das auch gleich gerne nochmal einspielen. Aber damit hat er ja dich und mich im Grunde angesprochen als Journalistin und Journalisten. Ich hab schon den ersten negativen Stein im Brett wahrscheinlich, weil ich die Noch-Aussage ohne direkt die Einordnung zitiert habe.
Ja, wir könnten jetzt schön vergangene Pressekonferenzen von Klopp zitieren, wo Journalisten einen Kopf kürzer gemacht hat auf eine charmante und lustige Art und Weise, die bis heute mietfrei in meinem Kopf wohnen. Aber eine Aussage aus der Pressekonferenz war ja dieses, ich mache das nicht für mich, ich mache das für euch und alles. Für mich steht es alles für diese Klopp-Autorität. Also der hat eine richtige Autorität und das ist jetzt, mein Gott, das beschäftigt ja jetzt keinen Journalisten besonders, was er da sagt, aber er sagt erstmal, ich bin jetzt hier, ich habe eine andere Ausstrahlung als die vor mir und Klopp, wie er leibt und lebt, oder? Also, und auch die Aussage bei der WM, ich fand, da wurde viel zu viel Rummel drum gemacht. Also, ich fand es jetzt weder nicht besonders schlimm. Ich gehe auch mal ganz vorsichtig davon aus, dass eine Person, über die wir vielleicht später auch noch reden, weil Jürgen Klopp hat ein gutes PR-Team und eben diesen Marc Fosicke, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen lanciert war und ein bisschen mit Absicht passiert ist. Und ich, ja, würde das jetzt einfach nicht so ernst nehmen. Wurde ein ziemlicher Wirbel drum gemacht, meiner Meinung nach, der nicht nötig gewesen wäre. Ja,
aber fandest du es nicht weird? Also, dass sie auch so genau vom, also, dass Thomas Müller dann, und die haben sich ja, also, ich würde jetzt nicht sagen abgesprochen, dass sie diesen Talking Point setzen, aber dass Thomas Müller als allererstes sagt auf Kloppo, wir haben noch nicht September, also dann, wenn die nächsten Länderspiele sind. Das heißt ja, wenn du von mietfrei im Kopf leben sprichst, bei denen muss ja der Gedanke mietfrei im Kopf gelebt haben, im September könnte da jemand anders schon Bundestrainer sein und das noch bevor das erste WM-Spiel gespielt war.
Ist das nicht eigentlich schon seitdem Nagelsmann im Amt ist? Weil Jürgen Klopp ist nun mal der größte deutsche Trainer, an den ich mich erinnere und zu dem ich jetzt auch mal, ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, auf einer selben Stufe wie ein Franz Beckenbauer, der einzige ist, der mir da vergleichsweise einfällt. Und seitdem Nagelsmann im Amt ist, schwebt da Jürgen Klopp drüber. Seitdem der von seiner Erschöpfungssyndrom zurück ist und dann diesen Halbtagsjob bei RB gemacht hat. und seitdem schwebt das, finde ich, über der Amtszeit von Nagelsmann. Mal mehr, mal weniger.
Aber das weiß doch Klopp auch. Und gerade deswegen, wenn er quasi nicht sich entsprechend aus dem Fenster lehnen will, müsste er besonders vorsichtig formulieren. Also man muss dazu sagen, dann spiele ich jetzt an dieser Stelle ein, das, was er jetzt da nochmal rückblickend zum noch gesagt hat. Er hatte sich noch während des Turniers entschuldigt bei Julian Nagelsmann, hat gesagt, er sei schon in einem guten Alter und trotzdem hätte er noch dämliche Tage. Und auf der Antrittspressekonferenz hat er das hier gesagt.
Der Tag mit dem Noch war einer der schlechteren meines Lebens, weil ich einfach ich wusste in dem Moment, als Thomas Müller gesagt hat, ist so nicht September, da war mir klar, jetzt platzt die Bombe. Bis dahin ist mir das nicht so richtig aufgefallen. Hätte ich gern darauf verzichtet, aber konnte ich natürlich nicht, ist nun mal passiert. Da habe ich mich entschuldigt, das akzeptiert. Anschließend hat Julian mir zum Geburtstag gratuliert, der ja auch dann da war, dass ich glaube, da liegt nichts im Argen.
Also das, Martin, war das, was er dann dazu gesagt hat. Aber der Gedanke, der von Caro ja gerade aufgeworfen wurde, ist ja wirklich ein interessanter. Jürgen Klopp, vor allem vor seinem Engagement bei Red Bull, hätten wahrscheinlich alle Fußballfans in Deutschland sofort unterschrieben, Nationaltrainer sehr, sehr gerne. Wo können wir die Petition unterschreiben, dass er kommt? Und dementsprechend das natürlich auch für Julian Nagelsmann ein Problem. Glaubst du denn, wir hätten jetzt einen Nationaltrainerwechsel gehabt, wenn nicht Jürgen Klopp verfügbar gewesen wäre?
Mit der Stimmung, die da war, wahrscheinlich schon. Ich bin ja immer so, ich werde häufig gefragt von irgendwelchen Leuten, auch privat, findest du Trainer XY, macht das gut, sollte ausgetauscht werden oder nicht oder so? Und ich antworte fast immer, naja, hängt davon ab, wer sonst verfügbar ist. So, also nützt nichts es nützt nicht einen rauszuschmeißen, den du als mittelmäßig empfindest, nur um dann einen zu holen, der es nicht mal mittelmäßig macht. Haben viele Vereine immer wieder kreisförmig versucht und haben sich damit liegenweise runtergearbeitet mit dieser interessanten Strategie. Es ist generell nicht so schlau. Deswegen, ja, wäre dann die logische nächste Frage, wer wäre dann statt Klopp verfügbar gewesen? Aber ich habe das Gefühl, das Paraguay-Spiel war stimmungsmäßig so Katastrophe, also dass die Stimmung danach war so Katastrophe, dass es wäre, auch wenn niemand offensichtlich verfügbar ist, wäre es zumindest eine starke Entscheidung des DFB, hätte es benötigt, um an Nagelsmann festzuhalten in dem Moment, glaube ich. Mit dem ganzen Drumherum, was es vorher schon gab und so weiter und so fort. Wobei ich glaube, da war hier und da ein bisschen Hysterie dabei, aber es waren auch einfach viele Sachen dabei, die so leicht vermeidbar waren einfach.
Ich meine, wir haben ja genügend Kritikpunkte selbst aufgeworfen in unseren letzten Sendungen, aber ich fand es schon interessant, Caro, damals in der Instant Reaction hatten wir ja noch Rudi Völler, war ich ganz stolz, wir waren der einzige Podcast, der es noch drin hatte, weil wir es zu früh morgens aufgenommen haben oder sehr spät nachts, je nachdem von welcher Seite man sehen will. Rudi Völler hat in der Instant Reaction gesagt, er wird Julian Nagelsmann den Rücken stärken und erst dann, glaube ich, als dann so die erste Presseschau ihm gezeigt wurde, hat sich dann seine Meinung geändert. Fand ich schon bemerkenswert.
Ja, ich glaube auch, Bernd Neuendorf war es, der dann gefragt wurde und dann dieses, wir lassen keinen Stein auf dem anderen, was Klopp jetzt auch nochmal in der PK gesagt hat, aber da weiß man ja schon eigentlich, wenn alles hinterfragt wird und nichts auf dem anderen bleibt und diese Floskeln alle kommen,
dann weiß man, dass genau ein Stein ausgetauscht wird. Wenn jemand in verantwortlicher Position sagt, wir werden auf alle Steine umdrehen und damit ja auch die eigene Position meint, weiß man, okay, es wird sowieso nur der Trainer ausgetauscht. Ein Steinchen wurde getauscht, Rudi Völler, alle anderen dürfen bleiben. Ja. Und wie siehst du jetzt die Haltung, mit der Jürgen Klopp in diese Pressekonferenz gegangen ist? Ich glaube, ich spiele mal zwei O-Töne ab, die quasi von seinem Eingangsstatement kommen. Er hat sehr, sehr lange Antworten gegeben und ich habe auch deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich gar nicht gekürzt. Ich habe einmal ein M rausgeschnitten, weil es wirklich zu störend war in einem O-Ton. Ansonsten hört ihr jetzt Jürgen Klopp im Original, weil ich wollte seine Gedanken auch nicht zerpflücken. Aber er begann die Pressekonferenz im Grunde hiermit.
Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr. Und da ich weiß, wo ich herkomme, ist es für mich unvorstellbar gewesen auf diesem Weg, dass das irgendwann dazu kommt. Seit ein paar Jahren, also sicher, kann man sicher davon ausgehen, dass irgendwann mal die Anfrage vielleicht nochmal kommt. Sie war ja schon mal da, da hat es nicht funktioniert. Und trotzdem ist es heute so mit der Entscheidung, mit der Vertragsunterschrift, es ist ein sehr, sehr besonderer Tag für mich.
Und innerhalb desselben Statements, im Grunde drei Sätze später, kommt er dann hierhin. Und das ist jetzt ein längeres Zitat. Ihr könnt einfach dann gerne danach anschließen.
Auf diesem Weg, den wir im Idealfall alle gemeinsam einschlagen, werden wir euch auch brauchen. Deshalb sind wir heute hier und haben so die Gelegenheit, so ein bisschen auf einen gemeinsamen Weg einzuschwören, wem es egal ist, wie es mit uns weitergeht, wie es mit dem DFB weitergeht, wie es mit dem deutschen Fußball weitergeht. Gut, dem kann ich dann natürlich nicht helfen, aber wem es nicht egal ist, muss ein bisschen Auftrag erfüllen. Ich sage das unter Vorbehalt dessen, dass ich war jetzt 2 Jahre raus aus dem aktiv im Leben mit den Medien. Ich habe mal Interviews so hier oder da gegeben und ich kann nicht behaupten, dass ich vermisst hätte. So, aber habe mich der Situation natürlich trotzdem jetzt durchaus auch wissend um dieses größere Interesse ausgesetzt und war dann natürlich schon ein bisschen überrascht, nicht verärgert, noch nicht, aber überrascht, wie schnell rauskam. Und auf dem Weg, auf den wir uns irgendwann einigen müssen, wäre es irgendwie hilfreich, wenn wir richtig vorschnell stellen bei der Berichterstattung, wenn wir das Hirn mit einschalten, wenn wir was erfahren, ob wir es wirklich auch raushauen oder ob wir einfach im Sinne der Sache dann denken, ja komm, da drüber mal ein Auge zu. Solche Dinge. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich das, was ich mache oder vorhabe, gemeinsam mit meinem Trainerteam, da komme ich gleich dazu, mache ich nicht für mich. Bin 59, bin kein unbeschriebenes Blatt, wie wir alle gemerkt haben. Wir haben Partner mit hergebracht, witzigerweise immer knapp neben den DFB-Partnern, aber halt dann trotzdem, auch da musste Lösung gefunden werden. Die wurde gefunden, auch da Dank an alle. Und man hat eben gesagt, Bernd hat gesagt, also bei Per Mertesacker über den Job geschrieben hat, da geht es nicht nur um die A-Nationalmannschaft, mir geht es auch nicht nur um die A-Nationalmannschaft. Aber das ist der erste Job, darum geht es natürlich, dass wir besser Fußball spielen mit den Jungs, die wir da haben. Und im Idealfall haben wir alle gemeinsam daran, dass wir am Ende davon noch viel, viel mehr zur Verfügung haben. Aber nochmal, ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch. Und niemand muss mir dankbar sein, ich habe es gesagt, eine Riesenehre. Ich werde dafür sehr gut bezahlt, das ist also alles klar. Aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es ist nicht einzelne, sollen sich schon ein paar mehr. Also einer reicht nicht. Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klar zu machen. Weil ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie er mit Julian umgeht, obwohl ich mitbekommen habe, wie England mit Tuchel umgeht, in einer Situation, wo nur der sportliche Erfolg, und es gibt andere Länder, wo es vielleicht sogar noch schlimmer ist, da habe ich nichts gelesen drüber. Das ist das Einzige, was ich verlange. Kritisiert mich für das, wenn etwas funktioniert, wenn was nicht funktioniert. Müsst mich nicht zu sehr loben, wenn es funktioniert. Das sollte selbstverständlich sein. Wenn das nicht funktioniert, bin ich gerne bereit, daran zu arbeiten. Ihr müsst mir nur glauben, dass es nur um die Sache geht. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Also ist nichts, also irgendwie da, das ist der Höhepunkt. Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens.
Also, das war jetzt auch der längste O-Ton, den ich mitgebracht habe. Danke fürs Durchhalten. Aber ich fand das eben so bemerkenswert, Caro. Wir steigen ein mit, es ist eine große Ehre, und er sagt im Grunde erwartbare Dinge. Und das meine ich jetzt, also das wertneutral, das sollte jetzt nicht despektierlich wirken. Und redet sich dann fast hinein über so eine Argumentation. Also ihr müsst auch manchmal, mich hat's geärgert, dass alles schon rauskam, während wir gesprochen haben. Ja, herzlich willkommen im aktuellen Transferjournalismus. So ist das halt heutzutage, bis hin zu, ich mache das für euch. Und er hat in diesem Moment die Journalistinnen und Journalisten vor Ort gemeint, also jetzt nicht die Fans, dann, und wenn ihr sagt, der muss weg, dann bin ich weg, ohne Abfindung, dann hin zu einem sehr validen Punkt, wenn ihr meine Familie angreift, dann bin ich sowieso weg, das ist natürlich völlig klar, vielleicht bezieht er sich damit auf Diskussionen, die rund um Julian Nagelsmann und dessen Familie geführt wurde, rund um die Entlassung, und er kommt dann aber auch hinten raus mit, ihr könnt mich kritisieren, aber im Grunde müssen wir uns auf einen gemeinsamen Weg verständigen, und wenn nicht, dann bin ich weg und nach der Nationalmannschaft mache ich auch nichts mehr. Also er hat sich da fast schon in so einer Art, ja ich weiß gar nicht, also Wut geredet ist zu viel, aber da war eine Spannung in diesem Pressekonferenzsaal, bei der man sich gar nicht erklären konnte, wo die eigentlich herkommt. Was sind denn deine Gedanken zu dem, was quasi im Grunde seine ersten Worte als Bundestrainer waren?
Das ist eigentlich genau das, was ich mit dem Schlagwort Autorität gemeint habe. Das hört man, finde ich, in dieser Rede raus, und die, glaube ich, auch erstmal den Standpunkt klar macht und auch schon Respekt verschaffen kann, weil natürlich kannst du so eine Ansage erstmal machen. Das widerspricht ja nicht dieser Aufbruchstimmung und dem Optimismus, die er auch ausgestrahlt hat, finde ich gar nicht. Und für mich ist einfach das wichtigste Schlagwort Autorität und Klarheit. Und wenn das so auch im Fußball der Nationalmannschaft wieder zu finden ist und im Auftreten, haben wir schon mal einen Schritt getan.
Wobei es natürlich bemerkenswert ist, Martin, in den ersten Worten, später dann natürlich, da kommen wir auch noch zu, ging es aber eben im Grunde gar nicht um Fußball. Es war so ein bisschen so ein, ich hatte den Eindruck, er wollte diesen Punkt, auch die ersten Punkte, die er gemacht hat, hat er quasi für die Menschen im Raum gemacht, nämlich für die Journalistinnen und Journalisten, und das ist auch nicht komplett neu. Das hat er bei seiner Antrittspressekonferenz in Liverpool zum Beispiel auch gemacht. Und im späteren Verlauf hat er dann auch Punkte gemacht, die gingen eigentlich an die Fans, die gingen sogar an das ganze Land, wenn man möchte. Was sind denn deine Gedanken? Du guckst da ja nochmal aus einer anderen Perspektive drauf, als wir beide, die journalistisch arbeiten.
Ich habe jetzt gerade gedacht, weil du wahrscheinlich die Ansage jetzt nicht so mochtest, nehme ich mal an, oder?
Also, soll ich gleich schon was dazu sagen? Ja, also. Ja,
rein subjektiv so, auf persönlicher Ebene.
Ich hänge da so komplett zwischendurch. Es gibt Teile dieser Ansage, die finde ich geradezu lächerlich. Also, zum Beispiel zu fordern von Journalistinnen und Journalisten, sie müssten im Dienste der Sache Informationen zurückhalten. Da habe ich auch noch ein weiteres Zitat mitgebracht. Da ist es auch nochmal ein bisschen klarer. Das ist albern. Also, das ist nicht die Funktion von Journalismus. Und ich weiß, dass der Sportjournalismus jetzt nicht der neutralste ist auf der Welt und dass es durchaus KollegInnen gibt, die das anders interpretieren. Aber das kann er nicht erwarten. Also, das finde ich total albern. Es ist aber natürlich völlig okay, dass er sagt, hey, bei meiner Familie ist eine Grenze. Und wenn ihr diese Grenze überschreitet, dann höre ich einfach auf. Er macht damit quasi die großmögliche Drohgebärde auf, indem er sagt, ey, wenn das hier nicht so funktioniert in den Rahmen, den ich jetzt hier setze, dann bin ich weg und ich nehme auch dafür keine Abfindung. Das heißt, ihr werdet dann die Bösen sein. Das ist völlig legitim, sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob man das so öffentlich machen muss und ob man das gleich eingangs machen muss. Aber deswegen, ehrlich gesagt, ich hänge so zwischendurch. Ich finde Teile dieses Statements überhaupt nicht gut. Ich will aber jetzt auch nicht gleich von Anfang an jede Silbe auf die Goldwaage legen. Das finde ich auch albern. Deswegen war dieser O-Ton so irre lang, ehrlicherweise, weil ich mir dachte, wo soll ich hier schneiden, ohne ihm Unrecht zu tun? Und Teile davon finde ich völlig okay. Und du?
Ich dachte, dass das ungefähr so interpretiert. Also grundsätzlich ist es ja, dass als Journalist müsste man ja eigentlich sehr, sehr ablehnend reagieren, wenn ein Trainer, über den man schreibt, dir sagt, wie du über ihn zu schreiben hast. Ist ja eigentlich völliger Käse. So, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie es sein soll. Du willst ja unvoreingenommen und nicht im Sinne der Person schreiben, über die du berichtest. Ich habe währenddessen jetzt gerade gedacht, das ist ein bisschen, wenn man mal ein Fußballspiel als Trainer betreut hat, stellt man relativ schnell fest, dass Schiedsrichter es überhaupt nicht mögen, wenn man sie kritisiert, dass es dir aber beim Spielgewinnen überhaupt nicht hilft, dass der Schiedsrichter dich mag, sondern es hilft dir eher, dass der Schiedsrichter das vage Gefühl hat, dich nicht noch mehr verärgern zu wollen. Und dass der Schiedsrichter vielleicht eher drüber nachdenkt, oh, hab ich vielleicht gegen die gepfiffen, als wenn er da überhaupt nicht drüber nachdenkt. So, das heißt, den Schiedsrichter voll zu labern, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, ist tendenziell einfach effektiv. Deswegen, also manche machen es einfach nur aus einer Emotion heraus. Die Leute, die ihre Emotion halbwegs im Griff haben, machen es aus Kalkül heraus. Und das ist genau das Kalkül, dass man sagt, natürlich wird nicht jeder einzelne Bildjournalist, der da sitzt, jetzt sagen, okay, gut, da mache ich jetzt nur noch Journalismus für Klopp, so, aber im Schnitt wird das bei allen im Raum hängen geblieben sein und alle im Raum, wenn sie die erste richtig kritische Schlagzeile über Klopp schreiben, wird das bei denen im Hinterkopf sein und es wird nicht dazu führen, dass sie noch kritischer schreiben. So, ich glaube, das ist so ein
Ich glaube es wirklich nicht. Also alle, die da sitzen, kennen das zu Genüge, dass Trainer ihnen sowas erzählen und das ist eher eine Einstellungssache der Journalisten, von wem sie sich jetzt wie beeinflussen lassen. Und wenn du mit deinem journalistischen Ethos im Reinen bist, so, jetzt habe ich's, dann ist dir das doch scheißegal, oder? Also,
ich glaube, er stachelt sogar noch an. Ich glaube, dass jetzt gewisse Journalistinnen und Journalisten, vielleicht auch wir, vielleicht auch ich, keine Ahnung, besonders beweisen wollen, nee, wir lassen uns jetzt nicht vereinnahmen auf einen vermeintlich gemeinsamen Weg. Wir gucken jetzt ganz genau hin. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass...
Glaubst du?
Das glaube ich schon. Also ich fand, es ist schon interessant. Ich meine, wenn Journalisten öffentlich kritisiert werden, dann löst es schon etwas aus, denn Journalistinnen und Journalisten sind es nicht so gewohnt, öffentlich kritisiert zu werden. Das muss man auch sagen. Das ist auch eine Branche, die nicht immer so selbstkritisch ist und auch damit auch nicht immer gut gehen kann. Während Fußballtrainer das gewohnt sind, dass sie immer im Kreuzfeuer der Kritik stehen, wenn die dann mal den Ball zurückspielen, dann reagieren Journalisten auch schnell beleidigt, sage ich jetzt mal. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es einen großen Part eingenommen hat in der Besprechung dieser Pressekonferenz, zumindest unter Journalisten. Also ich habe das im SZ-Podcast gehört, ja. Ich habe es im Deutschlandfunk gehört. Klar, ich habe jetzt auch die Entscheidung getroffen, hier es einzuspielen. Allerdings, weil ich es tatsächlich auch eben einfach bemerkenswert fand. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, ich finde das jetzt zu 100% schlecht oder zu 100% gut. Ich fand es einfach nur bemerkenswert, dass das im Grunde seine erste Botschaft war.
Naja, also ich sag mal, aus Trainerperspektive ist es zumindest, ist das womöglich die Begründung, warum er das Gefühl hat, dass das eine gute Herangehensweise ist. Ich sag auch immer, theoretisch müsste ein Schiedsrichter natürlich so reagieren, dass er sagt, die labern mich die ganze Zeit voll, dann pfeife ich erst recht nicht für die. So, dann werde ich eher kritischer gegenüber denen und dann kriegen die nächste gelbe, auch wenn die gelbe Karte gerade nicht gerechtfertigt war, weil die sich beschweren, kriegen die nächste gelbe Karte erst recht. Erfahrung zeigt, das ist aber nicht so. Menschen sind nicht so klar in ihrem Handeln. Sie sind nicht so reflektiert, sie sind nicht so kontrolliert in ihrem Handeln, sondern sie lassen sich von emotionalen Reaktionen tendenziell leiten. Und Caro hat ja selber schon die Autorität von Jürgen Klopp angesprochen, die da mitschwingt und wahrscheinlich zumindest nicht an allen vorbeigeht. Die alternative Deutung oder die alternative Wirkung, die man da vermuten könnte, wäre natürlich, dass er womöglich die Fans sensibilisiert für Journalismus und auch klar macht, Leute, die schreiben, das sind einzelne Leute, die sind jetzt hier gerade, die schreiben irgendwas. Lasst euch, wenn da was Negatives kommt, lasst euch nicht zu sehr davon ablenken. Ich bin euer Kloppo, vertraut mir, ich mach schon. So, das ist natürlich die andere Botschaft, die da vielleicht vermittelt werden soll.
Ich hatte noch eine Sache dazu zu sagen, die ich nicht unbedingt auf Klopp zuschreiben kann, weil ich es einfach nicht weiß. Aber so eine Reaktion kenne ich persönlich viel von Menschen in einem ähnlichen Alter wie Klopp, die einfach mit Social Media und wie das die Berichterstattung und wie die öffentliche Wahrnehmung verändert und das Tempo einfach nichts damit zu tun haben wollen. Und vielleicht hat uns Klopp da einfach eine Unsicherheit von ihm offenbart am Ende des Tages. Ich habe keine Ahnung, ich bin keine Psychologin, ich kenne den Mann nicht, aber
ja, es hat sich halt schon verändert im Vergleich zu seiner Anfangszeit. Ja. Also früher hatte er nur öffentliche Trainings in Mainz und da waren irgendwie 3 Journalisten und die kannte er alle. Und die konnte er dann auch, die hat er dann auch manchmal hart angesprochen, aber die konnten auch damit umgehen. Und jetzt ist er in einer Zeit immer noch Trainer, in der halt noch bevor er Bundestrainer wird und bevor alles klar ist, werden einem 13 unterschiedliche Verhandlungsstände durchgegeben von vermeintlich guten, gut informierten Journalisten.
Deswegen, also das würde zumindest auch erklären, dass, aber was mich da überrascht hat, auch gerade, ich hatte die Aussagen schon gehört und habe vorhin dann nochmal die Pressekonferenz als Ganzes geguckt und mich hat sehr überrascht, dass das sofort kam.
Ja, weil genau, das ist ja, meinte also ich
mich,
auch, ja.
Mich hatte eh schon überrascht, dass es so ein negativer Tonfall war. Ich habe damit gerechnet, dass die Pressekonferenz sehr, sehr positiv wird. Und dann hat es mich noch viel mehr überrascht, dass er direkt dann auf so eine negative Note da reingeht. Aber er hat es ja dann auch im Laufe der Pressekonferenz mit vielen auch positiven und inspirierenden Worten versucht, noch eigentlich in eine andere Richtung zu lenken. Also das war auch eher, diese Negativität da in diesem Moment war eher eine Ausnahme trotzdem, diese PK, würde ich sagen.
Und vielleicht hat er auch das erreicht, was er erreichen wollte. Günther Klein, herzliche Grüße, hatte die erste Frage, wollte ursprünglich nach seinem Engagement bei Red Bull fragen und hatte dann aber den Eindruck, das hat er im Deutschlandfunk eben erzählt, dass die Spannung in diesem Raum so groß war, dass er dachte, ja gut, dann kann die PK auch vorbei sein. Und dann hat er eine viel harmlosere Frage gestellt, nämlich an welchen Bundestrainer orientieren Sie sich? Also deine These, Martin.
Wo ist jetzt euer Journalismus-Ethos?
Ich möchte aber noch kurz der Vollständigkeit halber, denn das gehört zu meinem Ethos dann doch mit dazu, noch die zweite Stelle einspielen, in der er das auch nochmal präzisiert hat, wie er das Zusammenspiel mit den Journalistinnen und Journalisten eigentlich versteht.
Also ich will einfach sehen von den Jungs, die da eingeladen werden, dass die mir zeigen, dass was ganz, 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 ganz Besonderes ist für die Nationalen. Nicht sagen, zeigen. Für mich ist es die größte Ehre, die ich mir jetzt echt vorstellen kann, dass ich hier sitze. Und es ist keine Drohung anspielen. Nicht, dass es irgendeiner draus macht. Da geht's schon los mit eurem Ding. Jürgen sagt das und das und das. Das ist eure Aufgabe, dass ihr nicht ständig missversteht. So versucht mich zu verstehen, wenn ich schon rede. Und nicht irgendwas draus stricken. Wenn ich scheiße rede, rede ich scheiße. Dann macht was ihr wollt damit. Aber wenn ich versuche, das richtig zu sagen, dann versucht das zu finden. Und helft dabei, dass es bei den Leuten richtig ankommt. Weil ich werde es nicht allen recht machen können. Weder mit Aufstellung noch mit sonst was. Wenn ich jetzt mit dem rede und habe mit dem noch nicht gesprochen, dann ruft er den an, mit dem ich nicht gesprochen habe. Mit mir redet er nicht. Ich versuche das alles richtig zu machen, in unserem Sinne, wenn man
so will. Entschuldigung, da habe ich unsauber geschnitten. Ich habe sehr, sehr viele O-Töne geschnitten. Ja, und das fand ich eben interessant, Caro, weil das ja nochmal ein bisschen genauer ist. Und er da zwar einerseits nochmal eingeht auf diesen Punkt eben, also du findest zu jedem zufriedenen Spieler, zu jedem nominierten Spieler findest du easy 5 nicht nominierte und unzufriedene Spieler, die vielleicht auch keinen Kontakt zu Jürgen Klopp hatten. Und die werden angerufen und dann wird das eine Schlagzeile, Spieler XY ist unzufrieden. Und wenn es mindestens ein Tweet wird. Und auf der anderen Seite siehst du hier aber auch, er versucht tatsächlich eben da so eine Botschaft zu senden, die über den Raum hinausgeht, nämlich auch an die Empfängerinnen und Empfänger von Journalismus, dass er sagt, ey, manchmal missverstehen die mich auch extra, legt das nicht alles auf die Goldwaage, ich versuch's in einem gemeinsamen Sinne zu machen. Wahrscheinlich ist das die eigentliche Botschaft gewesen.
Ja, interessant, weil irgendwie legt das dann ja doch auf die Goldwaage, wenn es auf jeden Fall wert ist, gesagt zu werden. Vielleicht kann sich Jürgen Klopp ja mal an einem Übermedienartikel über Sportjournalisten beteiligen. Ich weiß es nicht. Ich stand auch zur Verfügung und mir würden da auch noch ein paar andere Leute einfallen. Ja, ist interessant, weil dieses Narrativ wurde ja auch schon während der WM so gepflegt, als ob irgendwelche Nationalmannschaftsreporter oder Reporterinnen jetzt irgendwas für das Auftreten der Nationalmannschaft könnten. Oder ob, als ob so ein bisschen der Spieß umgedreht werden soll, so jetzt seid ihr mal der Sündenbock oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht neu bei dieser WM, wo ich das jetzt einfach mal als Nachwehen noch mitzuzählen würde, und hat sich vielleicht auch so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren, dass man sich gedacht hat, wir sind nicht die Einzigen, die hier immer ankritisiert werden können. Was ihr könnt, können wir schon lange. Ich glaube nicht unbedingt, dass deswegen irgendwelche Verhältnisse angespannter sein müssten. Und selbst wenn, kann das dem einen oder anderen nicht schaden, wenn sein Verhältnis zu irgendeiner Person aus dem Sport mal ein bisschen schlechter wird und nicht allzu kumpelhaft ist.
Ja, interessant, weil es ging ja im Grunde so weiter. Also Rudi Völler sagt im Gespräch mit Michi Leopold beim deutschen Fußballtrainertagung, ich habe gerade den genauen Namen vergessen, du kennst es doch, Martin, bestimmt. Also bei der Versammlung deutscher Fußballtrainer, ITK, genau, ich wusste eben aber nicht, internationale Trainerkonferenz oder irgendwie so. Auf jeden Fall, da sagt er, diese Kritik am WM-Quartier und dass da den Spielern langweilig war, das seien, Zitat, Scheißhausparolen. Das ist ja genau dann dieses Niveau, auf dem man dann auf Kritik reagiert und indem man letztlich auch so eine WM-Analyse durchführt. Und das, finde ich, ist nämlich eigentlich der interessante Punkt. Also alles andere war jetzt ja eher so ein bisschen Stilkritik und so eine Metadiskussion. Aber das, was für uns ja eigentlich wichtig ist, ist ja die inhaltliche Aufarbeitung dieser Weltmeisterschaft. Und da würde mich interessieren, Martin, was wäre denn jetzt, wir nehmen jetzt hier auf am 28. Juli, also es ist wirklich ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Was ist denn dein Urteil darüber, wie diese inhaltliche Aufarbeitung des WM aus so vonstatten gegangen ist?
Weiß ich nicht, hat ja niemand was zu gesagt. Also, ich glaube, was jetzt hauptsächlich da rauskam aus der PK, war das Thema, dass Klopp mehrfach betont hat, dass die Talente da sind, die Spieler da sind. Und wenn man sich konkret die Spieler anguckt, dann sieht man auch, ja, da sind ja welche, die es können. Und wenn man nicht auf die Spieler guckt, sondern nur auf die Ergebnisse, denkt man so, okay, wir haben halt keine, aber so hat man eben doch welche. Hast du den O-Ton dazu?
Auf jeden Fall. Also ich habe sowohl die 57 Feldspieler als auch die U17-Weltmeister. Welchen willst du haben?
Mach mal die U17-Weltmeister.
Wir sind U17-Welt- und Europameister 2023 geworden. Wir gucken mal kurz auf die Uhr. Oh, das ist 26. Die müssen jetzt irgendwie 20 sein oder so. Das ist ein relativ cooles Alter. Mit 17 brauchen wir sie jetzt nicht alle schon. Das ist schön, aber da dürfen sie gerade mal in die Disco gehen und so. Aber jetzt kommen sie langsam mit Führerschein, können wir sie gebrauchen, sozusagen. Also sie sind da draußen. Sie waren in dem Jahrgang, waren die mit die Besten. Und ich glaube nicht, dass die anderen Nationen jetzt alle mit der U15 gespielt haben. Aber man muss sich im deutschen Fußball generell Gedanken machen, spielen wir darum, das nächste Turnier zu gewinnen oder spielen wir darum, das nächste wäre immer cool, aber spielen wir irgendwie da hinzukommen und spielen wir wirklich darum, dass wir alles aufs nächste Level stellen, dass wir einem wieder ein logischer Kandidat werden, weil das sind wir nicht mehr im Erwachsenenalter. Macht aber nichts. Wir gucken jetzt mal ganz kurz drauf, wo sind die Talente, da haben wir wirklich viele und ich möchte, dass diese positive Stimmung, dass meine positive Warnung, dass da die mehr Leute, ja, und in dem Moment, wo das ist, hat man mehr Lust auf das, was da passiert. In dem, wo das ist, glauben die, fällt es den Spielern leichter zu performen, weil, was ich gesagt habe, die Erwartungshaltung ist in Deutschland Wahnsinn.
Erwartungshaltung auch noch ein großes Thema, aber da sind wir eben bei den U17-Weltmeistern. 2023 haben sie es geschafft, im Elfmeterschießen gegen Frankreich zu gewinnen und da sind eben Spieler mit dabei, also Konstantin Heide, Max Schmidt im Tor von Unterhaching und von Bayern. Finn Jeltsch ist natürlich jemand, den man schon in der Bundesliga gesehen hat. Noah Davik, der großes Aufsehen erregt hat mit seinem Wechsel vom SC Freiburg zum FC Barcelona. Dann ward er allerdings auch kaum mehr gesehen. Assan Ouedraogo, der ja auch nachnominiert wurde für dieses Team, ganz interessant, der ist hier quasi mitgemeint. Wir erinnern uns auch, wie wir darüber gesprochen haben, dass ausgerechnet er nachnominiert wurde nach dem Ausfall von Lennart Kahl. Paris Brunner, Max Morstedt. Das sind jetzt nur mal einige Namen, die ich hier nennen wollte. Also Martin, das ist ja auch so ein bisschen der inhaltliche Ansatzpunkt, hatte ich den Eindruck. Also auch der andere O-Ton, wo er gesagt hat, er hat sich einfach nur mal die Namen von Spielern aufgeschrieben, mit denen er gerne mal sprechen würde. Da sei er aus 57 Feldspieler gekommen. Der Talentepool ist groß genug, offenbar. Das ist die Botschaft.
Genau, das ist die Botschaft und in Kombination damit hat er gesagt, dass so du natürlich keinen Mbappé und Dembele hast und nicht die Nummer eins der Welt bist, aber ich weiß nicht, ob du den O-Ton auch hast, schlagen kann man sie natürlich trotzdem, hat er gesagt. Und das war so ein bisschen, das fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Fokusverschiebung von diesem, ach, was ist alles nicht da, zu, na, ist ja egal, was ist denn da und was machen wir denn damit? So, und das ist immer schon eine gute Qualität von Klopp, glaube ich, dass er einen sehr großen Fokus hat auf die Dinge, die man beeinflussen kann. Und das ist in dem Moment so, die Spieler, die da sind, die sind halt da. Mhm. Die sind nicht alle scheiße, so. Das ist keine Drittligatruppe, sondern die sind schon, da sind schon viele Champions League Spieler drin. Und daraus muss man eine Mannschaft machen, die dann die Größeren, die sicherlich da sind, halt ärgern muss. Und das ist, glaube ich, eigentlich schon jeher sein, das, was er immer gemacht hat. Da hat er mit Liverpool auch nicht den besten Kader gehabt, mit Dortmund natürlich in der Bundesliga nicht den besten Kader gehabt. Als sie das erste Mal Meister geworden sind, auch eher so den sechstbesten vielleicht. Und
diese Underdog-Mentalität letztlich, dass er immer sagt, wir ziehen.
Eine Underdog-Mentalität, aber vor allem jetzt auch in der aktuellen Situation ein Fokus aufs Fußballspielen und nicht ein Fokus auf Ausbildung, Struktur, DFB als Organisation oder irgend sowas, sondern einfach ein Fokus auf, wir müssen jetzt eine Mannschaft hinstellen, die gut Fußball spielt und darum geht's und bitte guckt darauf und bewertet das und das ist es.
So. Ja, wobei interessanterweise zu Strukturen hat er auch schon viel gesagt. Wir sind hier bei einem Thema, das begleitet Jürgen Klopp durch seine komplette Karriere. Mainz 05, Borussia Dortmund, Liverpool. Überall war Erwartungsmanagement etwas extrem Wichtiges für ihn und er hat das auch immer wieder so kommuniziert. Er hat auch gesagt, die Erwartungshaltung ist ganz wichtig und das tut er nämlich genau an diesem Punkt hier auch. Am Ende dieses O-Tons, den wir gerade gehört haben, sagt er, ey, die Erwartungshaltung in Deutschland ist auch einfach Wahnsinn und das, was du gerade indirekt zitiert hast, ich spiele es gleich ein, beginnt nämlich auch genau mit diesem Thema. Das würde ich jetzt gerne nochmal einspielen und dann, Caro, interessieren mich deine Gedanken dazu.
Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung und wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Wenn wir darüber sprechen, dass wir in Deutschland, Frank wird gefragt, sind wir so gut wie Frankreich? Und die Antwort lautet nein, dann stimmt das nicht. Die Frage müsste lauten, haben wir Spieler wie Dembele, Mbappé, Doué, Barcola, haben wir das alles in der gleichen Anzahl? Nein. Aber schlagen kann man sie natürlich trotzdem. So, es ist nicht wichtig, was ich eingangs schon gesagt habe, nicht wie Frankreich, nicht wie Spanien, nicht wie England, nicht wie Argentinien oder sonst irgendjemand, sondern wie wir. Aber auf unsere Art, eine sehr, sehr intensive Art des Fußballs. Sehen wir im Moment die Nummer eins der Welt? Nein, macht nichts. Es passiert ständig. Das ist also, geht anderen genauso. Das ist ungefähr, außer der Eins sind es alle. So, das kann man sagen. Wären wir happy auf zwei, da würde uns stören, dass wir nicht auf eins stehen. Können wir die, was sind es, 11 Mannschaften vor uns schlagen? Ja, in bestimmten Momenten sollte man das möglich machen. Dazu muss man auf bestimmte Art und Weise Fußball spielen. Und die wollen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Man kann da von zwei Seiten argumentieren, ne? Also die erste ist, die ihr ja schon angedeutet habt, Klopp hat Mainz trainiert, da waren sie in der zweiten Liga. Klopp hat beim BVB angeheuert, da waren sie, glaube ich, 13. oder plus minus. Hat bei Liverpool angeheuert, da waren sie 6. Lass mich nicht lügen. Irgendwo im Graubereich. Und dann könnte man ja argumentieren, dass der DFB mit Rang 12 in der Weltrangliste aktuell eigentlich in dieser Klopp-Position ist, wo er seine Spielidee implementieren kann. Was ich übrigens interessant fand, dass er Spanien angesprochen hat, weil der späte Jogi Löw, nennen wir ihn mal, hat sich ja sehr stark an Spanien orientiert, wo man vielleicht heute immer noch so ein bisschen die Überbleibsel sieht. Ja, Fokus eben auf technisch starke Spieler und weniger auf diese defensive und körperliche Stabilität, die jetzt ja eigentlich komplett Klopp-DNA ist, Teamgeist und Einsatz. Das ist die eine Seite, von der man argumentieren kann und die ja auch Klopp selber anspricht in dem O-Ton. Die andere Sache, wenn wir auf den DFB schauen, was du vorhin angesprochen hast, dann ist ja nicht nur, dass beim DFB oder beim deutschen Fußball der Lack ab ist, wo du jetzt mit Jürgen Klopp den schönsten Lack draufschmierst, den der deutsche Fußball irgendwie zu bieten hat, sondern da ist ja gar nichts, ist ja wirklich gar nichts mehr von übrig. Das ist so elendig gewesen, diese WM. Der Unterschied zwischen den großen Nationen war so eklatant, also so groß. Und natürlich kann man die irgendwie schlagen, aber drei WMs, die wirklich bodenlos waren, das hinterlässt ja nicht nur beim Trainer Spuren, sondern bei der ganzen Organisation. Der Qualitätsunterschied ist riesig und nicht mit einer Personalie allein zu beheben. Mir leuchtet das ein, was Martin sagt, dass man mit der Spielidee und gutem Fußball schon viel ändern kann. Aber eine Reform ist ein langer Prozess. Und ich glaube nicht, dass man daran vorbeikommt, hier zu argumentieren, dass es eine richtige Reform braucht, die vielleicht länger dauert als 4 Jahre bis zur nächsten WM. Du kannst vielleicht eine ganz stabile EM in England spielen, mit einem Klopp an der Seitenlinie, was ja auch einfach einen gewissen Charme dann hat. Aber
außer richtige Reform hat das Charme.
die dauert. Und wurde jetzt öffentlich kommuniziert noch nicht eingeleitet. Also vielleicht ist ja Per Mertesacker der da jetzt keinen Stein auf dem anderen lässt.
Na, wir kommen da noch dazu. Aber ich finde das halt so interessant, weil eigentlich macht hier Jürgen Klopp zwei Dinge gleichzeitig. Auf der einen Seite vermittelt er das Gefühl, ey, wir sind nicht weit entfernt. Und auf der anderen Seite, und ich werde dann diesen anderen O-Ton auch nochmal einspielen, weil da formuliert er das nämlich direkt aus, sagt er, ey, wir sollen jetzt aber auch nicht so tun, als ob uns ein Weltklasse-Spieler gefehlt hätte, um eine Runde weiterzukommen. Das wäre die falsche Analyse, sondern er sagt, im Grunde muss unser Ansatz jetzt erstmal sein, Erwartungshaltung runter, und wenn wir gegen absolute Top-Nationen spielen, die auf das Niveau runterziehen, wo wir sie haben wollen, und dann können wir sie schlagen, sie quasi für uns schlagbar machen. Das ist ja auch ein bisschen sein Ansatz gewesen, den er mit Mainz und Dortmund dann vor allem hatte. Bei Liverpool hat sich dann schon ein bisschen verändert in den unterschiedlichen Wettbewerben.
Muss er sagen. Er kann ja beim DFB nicht Thiago verpflichten.
Ja, genau. Aber das ist ja so interessant, weil er ja quasi da eine Gratwanderung beschreitet. Einerseits sagt er, ey Leute, wirklich, die Erwartungshaltung ist ein Problem. Und wir haben halt nicht das Talent, das der französische Kader zum Beispiel hat. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch, ey, wir sind aber auch nicht so schlecht, wie ihr die ganze Zeit tut. Also diese Ambivalenz. Ich spiele mal noch diesen Feldspieler O-Ton ein und dann, Martin, weiß ich, du hast schon Luft geholt. Du wirst anschließen können.
Und ich habe jetzt ein paar Wochen Zeit gehabt, nicht die komplette Zeit mehr benutzt, aber so eine Liste von Namen mal gemacht, die mich interessieren würden, wo ich gerne mehr drüber wüsste, Spieler, die man gehört hat, ein bisschen kennen, ein bisschen. Und habe 57 Feldspieler, die ich mir angucke. Wenn man im deutschen Fußball nachdenkt, ist mal so, dann hat man das Gefühl, wir haben gar keine guten. Dabei hatten wir ehrlich gesagt relativ viele gute bei der WM, die nicht so tolle gespielt haben. Das, glaube ich, würden sie selber konstatieren. Und wenn man könnte vielleicht auch sagen, wir waren Erling Haaland oder Kylian Mbappé oder sonst was von einer weiteren Runde entfernt, wenn die mitgespielt hätten in der Topform bei uns, also aus Versehen Deutsche. Das heißt, da kommt die komplette Entwicklung des deutschen Fußballs ein Topspieler entfernt von der nächsten Runde oder der übernächsten Runde. So kann man es sehen, nur so sollte man es nicht sehen. Das heißt nur, es ist im Moment alles andere als alles schlecht, aber es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Und deshalb wollen wir als Team, als Trainerteam ein Paket darstellen. Ich war noch nie ein Trainer, der einfach nur vorbeikommt und die Jungs durchbewegt und dann nach Hause fährt, wenn das Training rum ist. Ich habe mich schon immer gekümmert um Dinge, die im Verein abgelaufen sind. Jetzt ist es ein Verband, jetzt ist es ein Land. Ich habe immer mich verantwortlich gefühlt in dem jeweiligen Verein, den Fans des Vereins absolut meine ganze Kraft zur Verfügung zu stellen. Das möchte ich nicht alle Leute, das will ich nicht alle deutschen Fußballfans sind, aber alle, die Fußballfans sind und die das interessiert, denen fühle ich mich verpflichtet. Und das bedeutet, den Job so gut wie möglich zu machen.
So, Martin. Und? Was machen wir draus?
Ja. Ich wollte sagen, dass diese beiden Themen jetzt kurzfristig eine Mannschaft bilden und die Nationalmannschaft guten Fußball spielen lassen und das andere Thema, nämlich grundsätzliche Struktur und Nachwuchsförderung und so. Also völlig unterschiedliche Sachen sind. Und das auch natürlich klar ist, dass wenn der gerade eine Woche lang über den Job, oder wahrscheinlich denkt er schon ein bisschen länger drüber nach, aber es ist so oder so, ist es trotzdem logisch, dass er nicht jetzt anfängt, Reformpläne vorzustellen in der, auf der ersten PK, ne? Ja. Sondern dass da erstmal, das hat er auch nochmal gesagt, dass er natürlich, von außen sagen alle, es ist ja, die Struktur ist scheiße, obwohl sie gar nicht wissen, wie die Struktur überhaupt ist. Guckst du nach dem O-Ton, hast du ihn da?
Ich habe den O-Ton hier, ich muss ihn nur finden, weil ich ein bisschen zu viele O-Töne gebe. Hier ist er.
Wir wollen da wirklich ran, wir wollen, wenn man so will, die deutsche Nationalmannschaft ohne WM-Titel so positiv darstellen wie irgendwie möglich, um dann irgendwann wieder dahin zu kommen. Es ist, so, ihr merkt ja das, ich hab Lust auf die Nummer. So, und jetzt geht man dann los. Das ist halt das Problem, wir spielen erst in 2 Monaten und dann auch noch in Holland. Eieiei, da treffe ich wahrscheinlich etliche meiner Ex-Spieler und so weiter oder sonst was. Und das ist alles gut. Die Zeit nutzen, viel arbeiten, jeden dabei unterstützen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich möchte nicht für andere Leute Entscheidungen treffen, aber ich tatsächlich mit Hannes sehr lange, sehr eng zusammengearbeitet und es wird ihm helfen, dass ich jetzt hier bin, weil ich an das, was er macht, 100% glaube und das hilft natürlich dann in dem Fall. Und alles andere gemeinsam mit meinem Team Dinge anschieben. Das ist es.
Also er meint Hannes Wolf hier, der den Jugendfußballbereich im DFB unter seinen Fittichen hat. Ja.
Das ist schon mal eine sehr positive Sache und da kann man natürlich auch schon mal sagen, dass da die Reformen natürlich einfach schon losgegangen sind. Ja. Man muss in dem Kontext auch mal erwähnen, dass wann war Deutschland denn jemals gut in Nachwuchsförderung? Die sind doch alle Titel wurden doch gewonnen, wo vorher gesagt wurde, ja, das war immer Turniermannschaft und sie haben sich reingebissen und sie waren nicht die Besten,
naja, aber sie haben sich halt durchgesetzt. 2014 wurde zu einem solchen Titel gemacht, aber stimmt halt leider nicht. Es wurde mal das Narrativ für ein paar Jahre durchgetrieben, auch so ein bisschen durch das Reboot-Buch von Raphael Honigstein, meinem Eindruck nach, dass eben die Weltmeisterschaft 2014 ein Ergebnis der Nachwuchsleistungszentren, die Anfang der 2000er eingeführt wurden, sei, aber wenn man sich den Kader angeguckt hat, dann hat das gar nicht gestimmt, weil es eigentlich die letzte Generation eigentlich fast schon war an Nationalspielern, die mit den NLZs kaum Berührungspunkte hatten. Und danach waren es nur noch U-Titel, also Joti Tatsialexo, der kann dir natürlich alle U-Titel runterrattern, die während seiner Zeit beim DFB gewonnen wurden, aber eben im Seniorenbereich wissen wir ja alle, wie die Bilanz war.
Ja, genau, aber das war, ne, also für 2014 hat ja auch Höwe das Linksverteidiger gespielt, was er vorher noch nicht gespielt hatte. So, also da ist ja auch jetzt nicht, da hatten wir jetzt auch nicht eine Breite in den auf den Außenverteidigerpositionen. Alle Turniere, an die ich mich persönlich erinnern kann, bis zu 2014 waren alle so, dass man gesagt hat, ne, also ich bin 90er Jahrgang, von 98 bis 2010 waren alle Turniere so, dass man gesagt hat, ach du Scheiße, hoffentlich spielt der Ballack wie Fußballgott oder Olli Kahn wenigstens, dann geht vielleicht was
ja, es ist schade, dass du die 90er verpasst hast, also 90, 92, 94, das waren eigentlich alles Turniere, wo man damals sich den Kader angeguckt hat und gesagt hat, da könnte eigentlich schon was gehen. Plus damals hatte das deutsche Team auch noch einen gewissen Nimbus, aber den haben sie dann spätestens 94 haben sie den über Bord geworfen.
Ja, aber ne, trotzdem, also die großen deutschen super Fußballtalente, die Weltfußballer, hatten wir nicht zuhauf und sind meistens dann auch eher. Also Deutschland ist die einzige Fußballnation neben Italien, wo die ganzen Topspieler alles irgendwie Defensivspieler sind, außer Rummenigge, so. Also die mal einen Weltfußballertitel gewonnen haben. Also das ist ja jetzt nicht so, ja.
Naja.
Das war nie besonders gut. Ich weiß nicht, ob da so viel verloren gegangen ist in der Hinsicht. Ich glaube, das ist eher was, wo Deutschland sich als Nation immer noch finden muss. Und man hat mit den NLZs, glaube ich, halt eine Struktur geschaffen dafür, aber ja, die ist noch nicht so krass viel mit Inhalten gefüllt. Und da müssen halt auch Inhalte rein, die top sind und nicht nur so ganz okay.
Aber würdest du nicht sagen, dass. Du hast es ja gerade gesagt, früher war Deutschland bekannt für sehr gute Defensivspieler und eben punktuell auch mal gute Stürmer, die aber auch sehr deutsche Eigenschaften hatten in der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Also zumindest jetzt so dem Klassiker entsprechend. Ich denke jetzt so an Rubisch zum Beispiel. Rummenigge kannst du da schon auch nennen. Aber will jetzt gar nicht so weit in die Vergangenheit.
Zähler, Müller.
Aber das hat sich doch schon etwas gedreht. Denn was aus den Nachwuchsleistungszentren im Profifußball angekommen ist, das sind ja schon eher Offensivspieler. Und jetzt befinden wir uns ja eigentlich in einer anderen Situation, dass wir uns den Kader angucken, schon seit vielen Jahren und sagen, ey, vorne in der Offensive haben wir 15 Optionen. Wer soll hinten rechts spielen? Huch, da ziehen wir mal lieber einen Sechser hin. Da haben wir leider gar keinen. Und links hinten ist es nicht so arg viel besser. Lange zumindest gewesen. Und das ist doch schon eine Entwicklung der NLZ, wo man versucht hat, gegenzusteuern und vielleicht halt übersteuert hat.
Ich glaube, das ist ein ultra kompliziertes Thema, weil du kannst so viel, also, ne, Klopp hatte das während der WM angesprochen, da hat gesagt, okay, wir müssen bessere AVs ausbilden, hat er gesagt, mein perfekter Rechtsverteidiger ist ein Rechtsaußen. Was also ja dann nochmal um die Ecke, und das gilt ja für die ganzen, das gilt ja für Beckenbauer, für Sammer, auch für Hummels zum Beispiel, auch für Lahm, dass die alle als Jugendliche überhaupt nicht die Position gespielt haben, auf der sie dann Weltklasse waren. Was ja eigentlich die gesamte Ausbildung eigentlich ad absurdum führt in einer gewissen Weise, weil am Ende die Spieler nicht mal das spielen, wozu sie ausgebildet werden. Aber ja, ist ein Riesenthema, ist ein komplexes Thema. Eigentlich wollte ich dazu auch nur noch, wir haben uns ja heute schon Sprachnachrichten geschickt. Du weißt, ich könnte jetzt noch 30 Minuten Monolog halten.
Wir müssen das machen wir mal. Sonst wird es hier zu lang. Caro muss irgendwann
morgen wieder was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass es sehr, sehr positiv ist, meines Erachtens, dass Hannes Wolf jetzt Nummer ja schon, diesen Strukturwandel ja schon seit ein paar Jahren angestoßen hat, und dieser Funinho-Umstellung, die bewerte ich sehr, sehr positiv und halte es auch für als absolut albern, das überhaupt in Erwägung zu ziehen, das zu kritisieren. Und dabei auch viel Missinformation, die das ein bisschen gepusht hat. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne. Man kann bestimmt auch noch andere, viele gute Sachen machen. Und es gibt bestimmt viele Sachen, die nicht so gut laufen. Ich finde, in der ganzen Diskussion fällt mir hier und da ein bisschen auch unter den Tisch, dass in anderen Ländern wahrscheinlich auch nicht top läuft, ne? Also, die Franzosen haben auch ein Problem, ihre Pairs auf die Straße zu bringen. Die haben jetzt mit dem vermeintlich besten Kader seit 15 Jahren haben die von 6 Turnieren 1 gewonnen. Am Ende nicht so ein Ertrag, auch wenn die drei Mannschaften schicken könnten. Und England diskutiert darüber, dass die keine Spieler ausbilden, die in deren DNA es ist, ein Spiel zu kontrollieren. Und ganz viele Sachen, die ganz viele Leute hier kritisieren, die höre ich auch immer wieder von Leuten aus dem Ausland, die sagen, bei denen ist genau das gleiche Problem. Also deswegen ist so ein bisschen, man kann sehr, sehr viele Fässer. Ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Italiener tatsächlich, weiß ich nicht.
Wenn alles gut geht, machen wir da bald eine Sendung zu und dann werdet ihr sehen, liebe Hörerinnen und Hörer,
ja,
und auch du, Caro, wie ähnlich sich die Probleme des italienischen und des deutschen Verbands sind. Ich will keine Italienwitze mehr hören, denn Deutschland steckt in genau denselben Problem.
Wenn man sich die Bundestrainerdiskussion in Italien anguckt, das sind Probleme, die wir hier noch nicht hatten.
Das stimmt, aber warum? Weil der italienische Verband konsequenter war, als es dem DFB zutrauen würde. Also Pirlo ist deshalb nicht Bundestrainer geworden, also jetzt der italienischen Nationaltrainer meine ich, weil er die Werbefigur eines russischen Wettanbieters ist. Das ist meine Konsequenz, also Bernd Neuendorf hätte wieder irgendeine tolle Begründung dafür gefunden, hätte gesagt, ja, der hat sich entschuldigt, obwohl er sich nie entschuldigt hat, und dann wäre alles gut gewesen. Also auch da will ich nichts. Nein, aber wir werden es mal anders besprochen. Aber wir sind ja eigentlich beim Thema Strukturen, Erwartungshaltung und was sind eigentlich die Spieler, mit denen man arbeiten kann. Ich spiele mal den vielleicht wichtigsten O-Ton dahingehend ein. Wir haben ihn im Intro auch schon mal kurz gehört und dann, Caro, würde mich mal deine Gedanken dazu interessieren.
Weil wir wollen tatsächlich jeden Stein umdrehen. Und wenn unter dem Stein was Gutes ist, dann legen wir den Stein gerade wieder drauf und ist alles gut, machen es wie vorher. Und wenn unter dem Stein was ist, was angepasst werden muss, dann machen wir das. Meine Hauptaufgabe ist es, der A-Nationalmannschaft zu helfen. Das funktioniert nur, wenn im Unterbau sehr gut gearbeitet wird, wovon ich ausgehe. Bin mir so ganz sicher. Und wir da ganz eng zusammenarbeiten, das werden wir tun. Aber darüber hinaus, diesen Verband mit uns gemeinsam auch in die Zukunft zu führen, ist eben auch die Idee. Weil im Moment das Gefühl, wir sollten im einen Bereich so malen wie die Franzosen, im anderen so malen wie die Spanier, im dritten Bereich so malen wie die Engländer. Jetzt können wir doch einmal versuchen, dass in 4, 5, 6 Jahren die Leute sagen, wir sollen so malen, wie die es beim DFB gemacht haben. Die haben damals die richtigen Schlüsse aus der Situation gezogen. Und genau dafür ist die Situation jetzt da.
Ja, Caro, was denkst du?
Da hat er ja seinen Aufgabenbereich ziemlich deutlich gemacht. A-Nationalmannschaft. Und für mich ist das Lob und dieses in der Nachwuchsarbeit läuft es gut, ganz klar zugespitzt auf den DFB und Hannes Wolf. So, das habt ihr ja weit genug ausgearbeitet. Die Nachwuchsleistungszentren, weiß ich nicht, ob die da mit drin sind, weil du, Max, hast uns auch schon vor Wochen, glaube ich, einen O-Ton von ihm geschickt, wo er eben gesagt hat, Deutschland hat nicht die besten Spieler. Das ist nicht nur die Ausbildung in Schuld, aber auch die Ausbildung in Schuld. Jetzt hat Martin die ganze Zeit O-Töne verlangt, jetzt bin ich auch hier.
Ich spiele ihn ein. Ich weiß nicht mehr, welches Lied im Hintergrund lief. Es war im Rande einer Magenta-Übertragung und es war eben in dieser komischen Zwischenphase, in der Jürgen Klopp eben schon als Kandidat auch kommuniziert wurde, aber trotzdem noch im Fernsehen ständig, ja, andere Spiele kommentiert hat, aber eben auch zum DFB gefragt wurde und da hat er unter anderem das hier gesagt.
Ich war lange bei Vereinen und mir war nie nur die erste Mannschaft wichtig. Es gibt zwei Dinge im Fußballverein, wenn ich immer davon ausgehe, dass ich langfristig da bin. Das eine ist das nächste Spiel, das andere ist die Zukunft der kompletten Nummer. Natürlich geht es um Struktur, aber um etwas zu verändern, muss man zuallererst mal eins wissen, man muss wissen, was wirklich passiert. Und wir von außen, du warst Nationalspieler, warst nah dran, wir haben gar keine Ahnung, was passiert. Das muss man, wer auch immer da hinkommt, muss sich das angucken. Weil es ist einfach in so einer Phase wie im Moment zu sagen, ist alles Quatsch, geht so nicht, offensichtlich nicht. So, dass wir nicht die besten Spieler der Welt haben und das noch 200 davon, hat unglaublich viele Gründe. Nicht nur die Ausbildung, aber auch die Ausbildung. Also, muss sich aber keiner Gedanken machen, keiner da draußen, sollte ich das machen, dass ich mich hinsetze und das Einzige, was mich interessiert, ist das erste Spiel gegen Holland. Aber bis zum Spiel gegen Holland wäre es wahrscheinlich genauso. Aber ist doch vollkommen klar, dass das jetzt nicht eine Rolle ist, wo man sagt, da setzen sich alle 4 Wochen hin und hat ein Spiel vor der Nase und spielt das dann. Es geht um viel, ganz bestimmt. Und wer es auch immer machen wird am Ende, hat einen Haufen zu tun. Das schon.
Da hat er gerade noch hinten die Kurve bekommen und gesagt, als wer auch immer Bundestrainer wird, nachdem er vorher schon gesagt hat, ich werde mich am Anfang nur auf Holland konzentrieren und dann aber werde ich in die Strukturen reingucken. Aber das ist ja das, was du meinst, Caro. Ich habe auch den Eindruck, er versteht sein Amt als mehrschichtige Aufgabe. Das erste ist eben jetzt Vorbereitung auf diese 4 Spiele Ende September, Anfang Oktober, Kontakt aufnehmen mit ganz, ganz vielen Spielern, sich Telefonnummern besorgen, viel telefonieren, Spiele angucken. Er hat jetzt endlich auch Zugang zum Video an Analysesystem des DFB, muss nicht mehr auf YouTube scouten, hat er auch erzählt in dieser Pressekonferenz, fand ich übrigens ganz witzig. Vielleicht kann er deinen Zugang in Zukunft nützen, Martin, dann muss er nicht mehr auf YouTube gehen. Also das ist quasi die erste Schicht und die zweite Schicht, die er dann auch personell auch sich ausdrückt in der Art und Weise, wie er sein Trainerteam zusammengestellt hat, das ist eben dann genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Jugendarbeit, reingucken in Strukturen, den Stein umdrehen und dann aber entscheiden, was machen wir mit dem Stein, legen wir ihn so wieder zurück oder müssen wir was verändern?
Du bringst ja auch kein fertiges und relativ umfassendes Team mit einer Personalie, die schwer greifbar ist, wenn du nicht auch ein bisschen mehr vorhast, oder?
Das ist wohl wahr, ja. Sollen wir mal über Marc Kosicke sprechen, die Personalie, die du gerade angedeutet hast, weil das war tatsächlich auch der Punkt, über den ich nach dieser Pressekonferenz am längsten nachgedacht habe, die Rolle von Marc Kosicke. Marc Kosicke ist der Berater von Jürgen Klopp, die beiden haben sich kennengelernt, als Jürgen Klopp bei Nike Werbepartner werden wollte, also er wollte Gesicht von Nike werden und dann musste ihm Marc Kosicke sagen, du, wir sponsoren nur Spieler, aber die beiden haben zueinander gefunden und letztlich wurde dann Marc Kosicke der Berater von Jürgen Klopp und inzwischen hat er in seinem Portfolio ein paar wenige Spieler, aber vor allem tatsächlich auch andere Trainer, Florian Kohfeldt ist da zum Beispiel ein Beispiel für. Und Marc Kosicke wird aber diese Beratertätigkeit jetzt nach dem, wie ich es verstanden habe, ruhen lassen, um eben eine neue Tätigkeit im Team Klopp aufzunehmen, aber nicht beim BVB. Bernd Neuendorf hat in seinem sehr langen Eingangsstatement Marc Kosicke nicht erwähnt.
Du hast BVB gesagt.
Habe ich BVB gesagt? Nee, beim DFB natürlich. Danke. Also, er ist jetzt Teil, aber eben nicht des DFB. Bernd Neuendorf hat das später dann präzisiert. Marc Kosicke wird alle Zugänge erhalten. Bernd Neuendorf hat das gesagt, die Tür ist bis hin zu meinem Büro offen und er wird in alle Prozesse eingebunden sein. Er hat da unter anderem auch Marketing genannt. Das ist insofern interessant, weil Marc Koseke auch der Berater von Oliver Bierhoff war, auch in der Zeit, in der Oliver Bierhoff beim DFB damals angestellt war. Er wird aber nicht vom DFB bezahlt, sondern er ist, so wie Jürgen Klopp es dann formuliert hat, so eine Art Co-Trainer für Strategie und Entwicklung. Und wenn ihr jetzt viele Fragezeichen über den Köpfen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann geht's euch genauso wie Caro. Die hat genauso geguckt wie ich schon während der Pressekonferenz und auch jetzt nochmal bei meinem eigenen Monolog dazu. Ich kann auch gleich nochmal einspielen, was genau gesagt wurde zu Koseke. Aber wie denkst du denn darüber, über diese Konstellation einfach, dass da jetzt jemand ja dann doch auch Entscheidungsbefugnis haben, so wie es ich verstanden habe, soll er immer, wenn das Trainerteam und vor allem Jürgen Klopp einen Wunsch hat, dass ein Prozess irgendetwas verändert werden soll, egal in welchem Bereich des DFB, dann soll Koseke offenbar hingehen zu den entsprechenden Stellen und diese Änderung herbeiführen. So ist jetzt meine Interpretation seiner Rolle. Wie siehst du's?
Ja, ich habe kein Wort verstanden, was Bernd Neuendorf da von sich gegeben hat. Aber über Marc Koseke informieren, das habe ich dann doch noch hinbekommen. Ich habe da ein bisschen darauf nachgedacht und ich glaube, das ist wieder Absicht, dass das so ein bisschen schwammig gehalten ist, weil ich glaube, so ist auch, schwammig ist so ein gemeines Wort, aber wenn man mit so Schlagwörtern wie Organisation, Administration, Kommunikation, solche Schlagwörter um sich wirft, das ist ja absichtlich so gehalten und so weitläufig und auf einer anderen Ebene, damit die Befugnisse so ein bisschen fluide gehalten sind. Also diese Strategie, Entwicklung, Innovation, das ist ja seine Jobbezeichnung. Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation.
Eine so Art hab ich's verstanden. Co-Trainer.
Er ist nicht eine Art Co-Trainer. Ja, logisch. Du hast ja auch seinen Lebenslauf kurz angeschnitten. Aber zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, was man aus diesen Buzzwords macht und jemanden, der für sowas steht, der Slogan Mia San Mia, weil der geht auch auf Marc Koseke zurück tatsächlich. Und das ist ja dann auch was eine klare Außendarstellung bietet und ist im Gegensatz zu vielleicht anderen Sachen eine Erfolgsgeschichte, die er für sich verbuchen kann, weil es eben Außendarstellung, Ausstrahlung, identitätsstiftend und vor allem Identität kommunizierend ist.
Aber es ist ja nur Marketing. Also das kam damals so zustande, er saß im Flugzeug neben Uli Hoeneß und hat mit Uli Hoeneß über den FC Bayern gesprochen und hat gesagt, was sagt ihr denn eigentlich neuen Spielern, die zum FC Bayern wechseln? Was ist denn euer Markenkern? Und dann kam eben raus, den hatte der FC Bayern nicht. Und deswegen hat das dann eben Koseke gemeinsam mit seiner Agentur entwickelt und eben das inzwischen berühmte Mir san mir formuliert. Aber was ich eben so interessant finde, ist, also A, hat man ja jetzt nicht unbedingt nur gute Erfahrungen gemacht damit, über Marketingperspektiven auf den DFB zu blicken, dann kam eben Hashtag die Mannschaft bei raus und das Ganze ist in sich zusammengefallen in der Sekunde, in der offenbar wurde, da steckt sportlich nicht so wirklich was dahinter. Und zum anderen ist eben die Konstellation eben einfach eine besondere. Also ich spiele dann doch den O-Ton von Bernd Neuendorf nochmal ein. Martin, vielleicht kannst du uns dann danach erklären, was ist das? Was wird Marc Koseke eigentlich tun?
Wir haben, glaube ich, auch, weiß nicht, Marc, wie oft am Tag telefoniert und gesimst und Dinge gemacht. Also es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind. Das war von Anfang an klar und wurde auch klar gemacht, aber wir haben das natürlich auch akzeptiert. Die Frage ist dann immer, in welcher Rolle. Jürgen hat das gerade als Co-Trainer bezeichnet, sozusagen für eher administrative Dinge, für Dinge, die jenseits des Fußballplatzes dann stattfinden. Organisatorische Dinge, das ist das, die Marc Koseke, so ist unser Verständnis, so haben wir den Vertrag auch aufgesetzt, dass er die künftig für das gesamte Trainerteam übernimmt, nicht als Mitarbeiter des DFB wohlgemerkt. Und das heißt, er hat aber jeden Zugang in den Verband, er stimmt sich ab mit dem Trainerteam, was hält das Trainerteam für erforderlich. Er ist ein wichtiger Mensch, eine wichtige Schnittstelle in den Verband hinein, bei allen möglichen Themen, Team hinter dem Team, Kommunikation, Sponsoren, all diese Fragen, die das Trainerteam bewegen, rund um das Trainerteam eine Rolle spielen, jenseits des Fußballs, jenseits von Aufstellungen, von Mannschaften und so weiter, für die natürlich originär der Bundestrainer und seine klassischen Co-Trainer zuständig sind, gehen diese Trainerfragen und Trainerthemen über den Tisch von Marc. Er ist eng angebunden, auch das ist so verabredet mit dem Verband. Er kriegt jede Schnittstelle in die Kommunikation, ins Marketing, aber eben auch bis hoch in mein Büro. Ich bin auch und stehe zur Verfügung als Gesprächspartner, Aki auch, die Geschäftsführung selbstverständlich. Wenn es Themen gibt, die das Trainerteam für unabdingbar hält, um den Erfolg sicherzustellen, von dem Jürgen gerade gesprochen hat, dann ist Marc Koseke derjenige, der das in den Verband transportiert, mit dem wir diskutieren und die Entscheidungen fallen aber natürlich, und es kann nicht anders sein, wenn er ein externer Mitarbeiter ist hier in den Gremien, aber jeder kann sicher sein, dass wir alles tun werden, um diesen Erfolg der A-Nationalmannschaft sicherzustellen, und insofern, das haben auch die letzten Wochen gezeigt, wird das ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Wir haben alle das gleiche Ziel, Jürgen hat es gesagt, und deswegen glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit gibt.
Also die DFB-Sicht ist relativ eindeutig. Du kriegst Jürgen Klopp nur mit Marc Koseke. Und jetzt ist aber die Sicht von Jürgen Klopp interessant. Und Martin, ich hatte da einen Gedanken, das hat mich ein bisschen erinnert an Sandro Wagner, der nämlich bei seinem Engagement beim FC Augsburg auch einen Co-Trainer mitgebracht hat, der eben nur administrative Aufgaben hatte. Und ich hätte gesagt, die Trainersicht auf das, was auch hier Marc Koseke macht, ist vielleicht, halt mir einfach den ganzen Quatsch vom Leib. Setz es so durch, wie ich es gerne hätte, aber ich will nicht gestört werden bei meiner eigentlichen Tätigkeit, nämlich jetzt Holland vorbereiten, Griechenland vorbereiten und mir Strukturen angucken.
Ja, also das ist bestimmt ein zentrales Ding davon. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass man es dann Co-Trainer nennt. Also nichts, was er beschrieben hat, ist eine Co-Traineraufgabe.
Ja, deswegen habe ich das so betont. Jürgen Klopp hat gesagt, er ist eine Art Co-Trainer und dann blieb aber das Co-Trainer hängen. Also ich glaube, er wollte nur erklären, wie nah dran an ihm und an seinem Team Marc Koseke ist und hat ihn deswegen eine Art Co-Trainer genannt.
Okay. Wurde denn klargestellt, wer ihn bezahlt? Weil der DFB bezahlt ihn nicht.
Doch.
Jürgen Klopp bezahlt
ihn
privat.
Die haben ja einen Vertrag mit ihm. Also.
Aber er hat doch gesagt, er wird nicht vom DFB bezahlt, oder?
Ja, aber er hat ja trotzdem, das hat Bert Neuendorf ja gesagt, er hat einen Vertrag aufgesetzt. Der muss ja kein Mitarbeiter sein. Das kann ich dir als Journalistin auch sagen. Ich habe sehr viele Verträge unterschrieben und bin nirgendwo Mitarbeiterin.
Aber hat er nur gesagt, er ist kein DFB-Mitarbeiter? Ich dachte, er hätte gesagt, er wird nicht vom DFB bezahlt.
Also dann lasst uns im Zweifel lieber nochmal kurz bis zu dieser Stelle reinhören, weil ich bin mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Wir hören nochmal ganz kurz vom Beginn an.
Vielleicht habe ich mir das selber falsch erklärt, den Satz, oder falsch abgeleitet.
Also es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind. Das war von Anfang an klar und wurde auch klar gemacht, aber wir haben das natürlich auch akzeptiert. Die Frage ist dann immer, in welcher Rolle. Jürgen hat das gerade als Co-Trainer bezeichnet, sozusagen für eher administrative Dinge, für Dinge, die jenseits des Fußballplatzes dann stattfinden, organisatorische Dinge. Das ist das, die Marc Koseke, so ist unser Verständnis. So haben wir den Vertrag auch aufgesetzt, dass er die künftig für das gesamte Trainerteam übernimmt, nicht als Mitarbeiter des DFB wohlgemerkt.
So, da sind wir. Also es gibt einen Vertrag,
nicht
aber
als Mitarbeiter, also externer Dienstleister da. Okay, gut, dann ist die Frage hinfällig.
Tochterfirma.
Ja.
Nein.
Ja, whatever. Partnervertrag.
Also inhaltlich ich finde das sehr nachvollziehbar, dass man einen hat, der alles drumherum erledigt, weil ich glaube, also es ist generell immer sehr viel drumherum für einen Cheftrainer und ich und dann in für einen Bundestrainer glaube ich noch viel mehr drumherum. Deswegen dann einen zu haben, der das hauptberuflich macht, damit man es nicht selber nebenberuflich macht und dann keine Zeit mehr hat, Fußballtrainer zu sein, ist erstmal sehr, sehr sinnvoll. Ich finde außerdem, das klang jetzt so, das könnte das sein. Du brauchst, also meines Erachtens ist eine Rolle, die sehr, sehr wertvoll ist in einem Verein oder in einem Trainerstab, wenn der Trainer oder jemand anders in dem Trainerstab eine geile Idee hat, dann scheitert das sehr häufig daran, dass du in täglichen Prozessen, das ist jetzt da deutlich entschlackt in der Nationalmannschaft, aber generell ist es so, dass du in täglichen Prozessen zu nichts kommst. Also ich glaube, jeder Trainerstab kann dir mindestens jede Woche eine Idee aufschreiben, die die hatten. Das wäre geil, wenn wir das machen könnten. Und am Ende wird es nicht umgesetzt, weil keiner hat Timeslots frei, um das umzusetzen. So, das wäre jetzt zum Beispiel, könnte ich mir das in dem Fall vorstellen, dass man vielleicht fest, ja, also beispielsweise gab es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, so eine Arbeitsgruppe an der Sporthochschule Köln, die super detailliert alle Nationalmannschaftskandidaten, also alle Spieler, super präzise getrackt hat mit Benotungen und so. Und dann hatten die so eine riesige Benotungsdatenbank, die, das war 2014, glaube ich, auch immer noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil das geheim ist. Das
Nee. Das ging ja 2006 los mit diesem einen Professor und der hatte so eine Studiengruppe. Und also es ist bekannt, dass es diese Datenbank gibt. Hast jetzt nichts ausgefordert. Okay.
Keine Angst. Weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ob die immer noch genutzt wird, aber sowas in die Richtung zum Beispiel, dass man das hat, dass man sagt, wir brauchen zumindest bei jedem Spiel mal einen von uns, weil ich nehme an, Klopp, wenn er 57 Spieler hat, wird er nicht von jedem Einzelnen jedes Spiel gucken. Das wären 60 Spiele die Woche, könnt ihr euch ausrechnen, da hat er für nichts anderes mehr Zeit. Dass man die Arbeitslast zum Beispiel verteilt, als ganz triviales Beispiel, aber da hast du noch zig andere Sachen. Und dass man da einen hat, der das federführend macht, insbesondere wenn es dann sogar noch um so Sachen geht, das in einem Verband umzusetzen. Also ich kann mir vorstellen, dass Klopp die Idee hat, weiß ich nicht, warum werden nicht häufiger mal die vorhandenen Trainer zusammen organisiert, um sich auszutauschen, oder warum gibt es keinen Kanal, keinen regelmäßigen zwischen Verband und LZs, um nachzufragen, was ist denn gerade euer Stand der Ausbildung, was sind für euch die wichtigsten Punkte und so, dass man sowas vielleicht koordinieren kann oder ich könnte jetzt innerhalb von einer Minute fünf Ideen formulieren, die alle ein Schweineaufwand sind, um sie umzusetzen. So, und ich bin mir sicher, dass Klopp ein Typ ist, der solche Ideen hat, aber keinen Bock, sie umzusetzen. Und dann ist er vielleicht der Typ, der die Umsetzung anstößt. Könnte ich mir vorstellen. Klingt so.
Klingt sehr schlüssig und könnte auch tatsächlich etwas sein, was vielleicht auch aus seiner Red Bull-Erfahrung jetzt kommt. Als Head of Global Soccer hatte er ja gerade genau diese Vogelperspektive und eben dann vielleicht auch eben die Erkenntnis, neue Ideen werden deshalb nicht umgesetzt, weil man im Alltagsgeschäft drin hängt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich im DFB auch für fast jede Tätigkeit schon jemanden, der die jetzt tut. Also gewisse Spannungen könnten da schon entstehen.
Ja, klar. Aber ich glaube, also nicht unbedingt, weil du kannst natürlich jemanden einfach trotzdem eine Idee geben. Und vielleicht gibt es aber, naja, es gibt für sehr viele Sachen gibt es einen Job so, aber es gibt ja so viele Sachen, die du tendenziell tun kannst, die auch dann bereichsübergreifend sind, dass es sich dafür vielleicht niemand verantwortlich fühlt oder hatte noch niemand eine Idee und man müsste jemanden finden, der das zusätzlich noch übernimmt und solche Geschichten. Was ich aber noch sagen wollte, was vielleicht mit der Mir-Samir-Geschichte, was vielleicht noch der wichtige Faktor ist, ich habe mir das jetzt so zusammengereimt, dass das sowas sein könnte, was ich gerade beschrieben habe, was viel offensichtlicher ist, ist ja der Faktor, da haben wir bei Julian Nagelsmann drüber geredet, wie er eine Stimmung geschaffen hat in Deutschland bezüglich der Nationalmannschaft. Das hat er am Anfang richtig gut hinbekommen. Insbesondere zur EM hin mit Groß kommt zurück und wir machen jetzt Leistungsprinzip und auf geht's. Das hat eine wahnsinnig gute Stimmung erzeugt. Und dann hat er es zur WM hin absolut in Sand gesetzt. Und ich glaube, Marc Kosicke wird wahrscheinlich absolut federführend darin sein, zu verhindern, dass sowas nochmal sowas in den Sand gesetzt wird, sondern ich glaube, eine seiner Hauptverantwortungsbereiche wird wahrscheinlich sein, Klopp gute Ideen zu geben und mit Klopp zu reflektieren und ihm Feedback zu geben. Was muss er sagen, um eine gute Stimmung zu erzeugen?
Ich kann vielem folgen, was du sagst. Ich möchte eine Sache unbedingt ergänzen zu Marc Hoseke, weil ich habe hier schon Pirlo für seine Russland-Verbindung in die Grütze geredet. Und zwar in dem Werbespot von der Deutschen Vermögensberatung mit Jürgen Klopp ist auch Marc Hoseke zu sehen. Genau. Und ich werde nicht zu viel zu der Deutschen Vermögensberatung sagen, weil ich möchte nichts Falsches sagen und was hier den Rasenfunk teuer zu stehen kommen könnte an Rechtskosten. Aber es lohnt sich, sich dann ein bisschen drüber zu informieren, weil die Vorwürfe gegen die Deutsche Vermögensberatung sind schon heftig. Richtig heftig. Also ja. Mhm. Und wie gut kannst du als Berater sein, wenn du, ja, das ist lange her, dieser Werbespot, aber du durchleuchtest das doch ein bisschen, oder? Du guckst dir das doch an. Und das ist ja die größte Kritik, glaube ich, an Klopp.
Er war ja für den Vorgänger der DVRG auch schon tätig. Also es war ihm auch noch egal, als da Maschmeyer oben dran stand und irgendwelchen SeniorInnen das Geld aus der Tasche gezogen hat.
Also es geht so grob um so eine Art, eventuell wie Pyramidensystem, mangelnde Unabhängigkeit, politische Einflussnahme, dadurch, dass die, glaube ich, ein großer Parteispender sind. Also, naja, lieber anders informieren darüber. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Personalie und auch bei Klopp, weil natürlich wird viel über das Red Bull-Engagement gesprochen, aber diese Werbung ist für mich eigentlich der noch größere Makel an der Biografie.
Und man muss auch gar nicht, glaube ich, jetzt sich auf die DVRG oder die AWD und alle Vorläuferorganisationen, für die Klopp ja auch schon Werbung gemacht hat. Also er hatte 25 Werbepartnerschaften laut Freunde. Die haben das mal ausrecherchiert mit ganz wunderbaren Bildern. 3 Autohersteller waren zum Beispiel mit dabei und eben 2 Finanzberatungsangebote zum Beispiel. Also man muss es gar nicht darauf beschränken. Aber was sich eben zeigt, ist, Jürgen Klopp ist immer omnipräsenter geworden. Omnipräsent darf man, glaube ich, eigentlich nicht steigern, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und Marc Hoseke ist dafür zuständig. Und gleichzeitig hat Marc Hoseke aber Jürgen Klopp auch systematisch als sein Berater rausgehalten aus klassischen Medien. Also natürlich hat Jürgen Klopp Interviews gegeben, die Pflichtinterviews, die er geben musste als Fußballtrainer. Aber es war schwierig bis eigentlich unmöglich, an Jürgen Klopp heranzukommen oder an Marc Hoseke heranzukommen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Da geht die Tür sofort zu. Und was ist dann der erste Podcast deutschsprachiger Art, in dem Jürgen Klopp ein längeres Interview gibt? Ja, das ist Hotel Matze, wo keine einzige kritische Frage zu erwarten ist und wo dann auch Jürgen Klopp sagt, ja, das ist, also Matze Hiescher sagt dann irgendwann, ja, ich interessiere mich ja gar nicht für Fußball und sagt Jürgen Klopp, ja, das ist übrigens auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich hier sitze, weil er will mit Sportjournalisten nichts zu tun haben, er will sich da fernhalten und da kann es auch gute Gründe für geben, aber das muss eben auch mit erwähnt werden. Also Marc Hoseke ist jetzt auch keine aus JournalistInnen-Sicht neutral zu sehende Person, sondern er war immer der Gatekeeper zu Jürgen Klopp und das kann sein, dass das 0,0 bedeutet, jetzt für diese Tätigkeit im DFB. Es kann sogar vielleicht etwas Gutes sein, dass auch JournalistInnen wissen, wo sie sich melden können, wenn sie nicht direkt Jürgen Klopps Nummer haben. Wobei, das weiß eigentlich eh schon jeder, dass man da immer an Marc Hoseke ran muss. Aber es ist dann doch bemerkenswert und ich habe dazu ganz viel Meinung und ganz wenig Meinung. Ich habe ein ungutes Gefühl, weil ich die Konstellation da liegen einfach Spannungsfelder offen zutage, die, glaube ich, dann im Misserfolgsfall vielleicht auch mal dann irgendwann nach außen kommen. Und gleichzeitig ist es für mich schon auch ein Thema, dass er von Nike kommt und Nike jetzt der neue Sponsor wird beim DFB, auch wenn das natürlich ursächlich überhaupt nicht miteinander zu tun hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, man kann es nicht beurteilen. Es ist im Grunde wie die Arbeit von Jürgen Klopp bei Red Bull. Man müsste erstmal abwarten, man müsste ganz genau hingucken, man müsste irgendwann in vielen Monaten mal Hintergrundgespräche führen. Und dann kann es nämlich auch sein, dass es eben tatsächlich ganz andere Aufgaben waren, ganz andere Aufgaben als die, die wir jetzt zum Teil schon hier angesprochen haben. Dadurch, dass es eben so vage gehalten wird, wird halt die Tür für Diskussionen geöffnet. Und deswegen diskutieren auch wir hier drüber. Das sind so meine Gedanken dazu. Wollen wir lieber wieder zu Konkreten kommen? Weil irgendwie ist das auch unangenehm, jetzt hier so rumzuspekulieren und im Wilden zu hängen, im Spekulativen zu bleiben. Denn das eigentlich Wichtige ist ja, welche Art von Fußball will denn eigentlich Jürgen Klopp jetzt spielen lassen? Und natürlich ist da die erste Frage, klappt das überhaupt, dass er die Intensität, die er als Vereinstrainer an allen seinen Stationen umgesetzt hat, dass er die jetzt auch dann zum DFB bekommt, wo er ja viel weniger Trainingseinheiten hat. Und deswegen lasst uns mal am Schluss jetzt nochmal über die Spielidee sprechen, über das, was er auch tatsächlich seinen Spielern mitgeben möchte, was sie zu erwarten haben von ihm als Bundestrainer.
Das ist kein Problem, ich bin ja nicht doof. Also ich weiß ja, dass jetzt, das ist eine Diskussion, die gerne geführt wird, verstehe ich auch total. Der eine ist ein Vereinstrainer, der andere ist ein Verbandstrainer und der Vereinstrainer brauche ich, muss jeden Tag am Platz stehen. Ich stand in meinem Leben so oft auf dem Platz, bei schlechtestem Wetter. Also jetzt nichts, was man vermisst. Der Kontakt zur Mannschaft, den habe ich irgendwie das Gefühl, den kann ich trotzdem haben. Jetzt werden wir das nochmal feststellen, wie das geht. Aber diese Trainingseinheiten, das ist in einer Woche mit 3 Spielen, dass ich die meiste Zeit meiner Karriere hatte, beläuft sich das auf knappe 50 Minuten, vielleicht mal eine Stunde, an manchen Tagen nur eine halbe Stunde. Das sind Trainingseinheiten, die fallen weg. Alles andere findet im Gespräch statt. Und meines Wissens haben die alle Telefon und so. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie viel man da machen kann. Ich werde mir die Spiele der Spieler angucken und dann werde ich ihnen mein Feedback geben wahrscheinlich. Das ist auch Kontakt, das ist Entwicklung. Wir müssen das sehen.
Und dann zur Spielidee.
Wenn wir über die WM nachdenken und uns die Spiele angeguckt haben, haben wir sicher alle so ein bisschen das Gefühl gehabt, also ob das möglich war oder nicht, und bei anderen Ländern hat es so ein bisschen ausgesehen, ja, ein bisschen intensiver hätte schon sein können. Also das habe ja vorher auch gesagt, dass im Fußball Verbesserung ganz oft mit mehr zusammenhängt, also im Leben generell, mehr Aufwand, mehr Intensität, ja, ist schon der Plan. Gegenpressing ist auch ein wichtiges Thema. Es ist eine gute Organisation, eine stabile Formation, alles wichtige Dinge. Eine klare Fußballidee erkennbar machen, ja. Mit all den Unwägbarkeiten, die ich kennenlernen werde. Also wir werden in der Nationalmannschaft keine Manndeckung spielen, aber die beste Mannschaft, die wir in Deutschland haben, spielt Manndeckung. Das ist eine Herausforderung, muss man sehen. Ist eigentlich in anderen Ländern auch nicht anders. Also es passiert und geht natürlich auch. Und trotzdem ist es, ja, so es sind viele Vereine, nicht so viele, aber schon ein paar. Und das war für mich bei der WM eine ganz schöne Erkenntnis, dass die Viererkette gewonnen hat. War für mich so der, also die Mannschaften, die das Spiel aktiv bestimmen wollten, die Mannschaften, die wirklich sozusagen das Turnier gewinnen konnten, haben alle mit viel gespielt. Werden wir auch tun. Wir werden mit Flügeln spielen, weil ich davon überzeugt bin, dass heute jede Mannschaft, jeder Gegner kann das Feld sehr, sehr eng machen. Den einzigen Vorteil, den man hat, ist ab und zu ist für einen kurzen Moment am Flügel. Das heißt, die Spielmacher der heutigen Zeit sind am Flügel.
Ja, Martin, das ist doch jetzt genau dein Punkt. Was denkst du denn zu diesen ersten groben Skizzen der Spielidee von Jürgen Klopp?
Ich fand das mit der Viererkette lustig, weil ich habe, bevor ich angefangen habe, die Pressekonferenz zu gucken, hatte ich mir überlegt, wie würde ich es denn machen? So, und war so, okay, wenn du Wirtz und Havertz hast, könntest du mit 2 Zehnern spielen, dann hast du die beide so in den Halbräumen, ist vielleicht ein bisschen einfacher, dann spielst du so 3-4-2-1. Hab mir so Spieler aufgeschrieben, wer wo spielen könnte, und dachte halfway through so, Moment, ist ja Klopp. Das ist ja Quatsch. Weg damit. Viererkettensysteme überlegen. Der wirklich ist einmal gegen Schalke so auf die Fresse geflogen mit Dreierkette, dass es seitdem nicht mehr gemacht hat. Finde ich ganz lustig, dass er so eine super klare Dreierkette ist quasi für einen passiven Fußball und Viererkette ist oder Fünferkette ist für einen passiven Fußball und Viererkette ist für einen aktiven Fußball, dass er das so eindeutig hat, weil man es natürlich auch schon anders gesehen hat, aber grundsätzlich ist in der Tendenz das schon nachvollziehbar, dass er vor allem für das Pressing, was er spielen will, braucht er, glaube ich, schon viel, muss er aus einer Viererkette herauskommen. Deswegen ist es nicht überraschend. Ich glaube, die Flügel waren interessant. Das stellt sich nicht von selber auf. Er hat dann später noch gesagt, Flügel sind die neuen Spielmacher, weil Mitte machen alle zu, du hast Raum außen. Also ist die Frage, will er dann auch sowas wie Wirtz breit? Oder wird Elmala der neue wichtigste Spieler der Mannschaft? Was macht er mit dem? Ich bin sehr gespannt, was er mit dem Havertz macht. Ich bin aber auch, also ich glaube aber eigentlich naheliegender ist, dass es ich weiß nicht, ob es naheliegender ist, aber auf jeden Fall auch eine Option ist, dass es in Richtung dieses 4-3-3, Liverpool 4-3-3, was fast eine Raute ist, wo du damals mit Mané und Salah immer, das könnten für Deutschland beispielsweise Elmala und Havertz sein oder so, die so diese Hybridrolle aus Flügelstürmer und Stürmer haben, dass sie manchmal im Halbraum, manchmal breit, sehr viel vorne reingehen. Das sehe ich eigentlich grundsätzlich als eine ganz gute Spielweise für eine deutsche Nationalmannschaft. Und er mag das auch sehr gerne, deswegen, das wäre interessant. Da hätte man dann zusätzlich einen zentralen Mittelfeldspieler, den man aufstellen könnte. Ja, also es geht auf jeden Fall, es ist offensichtlich, dass es dahin geht, dass er seinen Fußball spielen lassen will, ne? Also er will Pressing spielen lassen, er will aus einer Viererkette nach vorne verteidigen, er will ein gutes Gegenpressing haben, er will eine klare Struktur im Aufbau haben, sind alles, ist einfach sein Fußball. Und dass er den durchsetzen will, ist klar. Ich glaube aber, dass da noch viele Fragezeichen sind, wie sich das dann im Kader gestalten wird. Fängt ja schon bei Außenverteidigerposition an.
Gleichzeitig merkt man, Caro, also dieses Paraguay-Spiel, das muss ja für Jürgen Klopp gewesen sein wie eine Wurzelbehandlung, wo sie immer wieder und wieder durch die Mitte gespielt haben und auf den Flügeln war der Platz. Und als sie dann endlich angefangen, über Flügeln zu spielen, haben sie geflankt, 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 geflankt. Also ich glaube, das hätte, also ich habe es schon auch so indirekt nochmal als Kommentar zu dem interpretiert, was man gesehen hat bei dieser Weltmeisterschaft, dass eben da auch nochmal klar wurde, ey, du hast es ja bei Frankreich und bei anderen Teams auch gesehen, über die Flügel kommt die Offensivgefahr heutzutage, weil da hast du den Raum. Warum macht es eigentlich Deutschland irgendwie so ein bisschen anders?
Ja, so ein Move, der mir von seiner Liverpool-Zeit total im Gedächtnis geblieben ist, ist eben dieses Außenverteidiger quasi als Flügelstürmer, die dann so nach innen ziehen. Also das ist für mich so ein ganz typischer Klopp-Liverpool-Move gewesen. Martin hat es ja schon angesprochen, auch den Begriff Gegenpressing, den hat für mich Klopp erfunden. Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist, aber den.
Er hat ihn auf jeden Fall groß gemacht.
Er hat ihn groß gemacht. Und dann eben anlaufen, stressen, jagen, umschalten. Und wenn man sich eine Sache von Spanien abgucken kann, die jetzt nicht im Sinne von später Jogi Löw sich von Spanien was abgucken, ist, dass du eine kollektive Spielidee brauchst, der sich allen oder dass es ein Erfolgsgeheimnis ist, logischerweise, wenn du eine Spielidee hast, der sich alle unterordnen. Und diese Spielidee ist sehr klar bei Jürgen Klopp und die hat er bisher überall durchgesetzt bekommen. Und vielleicht kann man so zusammenfassen, dass sein Fußball ist ein unterhaltsamer Offensivfußball, der eben seine Tücken hat. Und wenn wir gleich auf die Co-Trainer vielleicht nochmal zu sprechen kommen, dann sieht man auch da hat er jemanden dabei, der eben Ballbesitzfußball vielleicht noch mehr Spezialist ist, weil das ist auch trotz dieser klassischen Klopp-Spielidee, die wir im Kopf haben, hat er mit Liverpool auch Ideen mit Ballbesitz entwickelt. Das sollte man nicht zu kurz kommen lassen. Und ja, für mich
ist. Also meinst du damit Pepijn Lijnders jetzt als seinen Co-Trainer? Ja, weil Kravitz hat er ja mitgebracht, schon von Mainz 05, der begleitet ihn.
Richtig.
Lijnders war übrigens seitdem auch nochmal ein Jahr Co-Trainer von Pep Guardiola. Das wird ihm nicht geschadet haben.
Ja. Für mich, die ist ein bisschen intensiver, hätte es schon sein können, ist für mich der Kernsatz, dass er Biss und Laufbereitschaft erwartet. Und ich glaube, wenn Jürgen Klopp das erwartet, dann sehen wir das auch.
Ich mache mal eine Parallele auf, viele wie zum Beispiel Max nicht wussten, ist ja, dass ich mal ein Buch über Jürgen Klopp geschrieben habe.
Es tut mir leid, das hat dich verletzt, gell?
In dem ich sehr, sehr detailliert seinen Werdegang beim BVB beschrieben habe, was ja so ein bisschen die taktische Entwicklung des BVBs unter Klopp ist, so ein bisschen. Der hat da angefangen, da war ich 18. So, und das war das sehr, sehr detailliert zu erfolgen. Daran habe ich mich selber auch entwickelt. So, also das war für mich sehr, sehr zentral in meinem persönlichen Fußballverständnis auch. Und ein sehr wichtiger Moment war, dass die Champions League Saison nach dem Meistertitel, wo sie in der Gruppenphase rausgeflogen sind. Und dann im Folgejahr sind sie dann ins Finale gekommen. Und den großen Unterschied, den Klopp da in diesem zweiten Jahr, wo sie weitergekommen sind, gemacht hat zum ersten Jahr, ist, dass er gesagt hat, wir sind im Abwehrpressing besser geworden. Weil er aus der Bundesliga kam und absoluter Pressing-Purist. Wir wollen immer vorne Druck machen. Tiefes Verteidigen, wenn wir tief verteidigen, ist eigentlich schon schief gelaufen. So. Und deswegen war die Mannschaft, wenn sie doch mal tief verteidigen musste, weil die Mannschaften international ein bisschen besser den Ball halten konnten als die in der Bundesliga, hat sie relativ schnell gewackelt und Tore gefallen. Oh, eine Mannschaft, die versucht zu pressen, aber relativ schnell wackelt und Tore fängt, wenn der Gegner mal den Ball hält. An wen erinnert mich das denn? An die deutsche Nationalmannschaft der letzten 70 Jahre. Eben nicht, sondern den letzten 5 bis 10 Jahre. Mhm. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass er hat schon die Erfahrung gemacht, diesen Schritt zu gehen. Er kennt diesen Schritt von, und das muss man ja, das vergisst man die ganze Zeit. Man sagt immer, die deutsche Nationalmannschaft hat so scheiße gespielt und die ganze Zeit nur scheiße gespielt in den letzten 10 Jahren. Das stimmt ja gar nicht. Die haben ja Phasen, weil die haben 2018 zum Beispiel mit 22 mit Flick hatte die Mannschaft in der Vorrunde die meisten Chancen herausgespielt. Haben sie nicht gemacht. Und auch dieses Mal war es wieder so, dass das ganz lange die in den Offensivstatistiken ganz weit vorne standen und so. Und die haben ja viel Ballbesitz. Die konnten ja Spiele kontrollieren. Die konnten auch pressen. Die waren einfach inkonstant, instabil und sind teilweise einfach ins Schwimmen gekommen. Und dass diesen Schritt von so einer Mannschaft, die zwar nach vorne nach viel kann, aber nicht wirklich die ganz große Stabilität besitzt, zu einer Mannschaft, die dann auch dieses Turnierformat hat, weil sie diese Stabilität besitzt, hat er schon mal gemacht. Und wenn man sich anguckt, wie Liverpool zum Beispiel Champions League Sieger geworden ist, dann hängt das ganz viel damit zusammen, dass dieses Liverpool zwar eine Pressing- und Umschaltmannschaft war, aber wenn die mussten, sind die 4-5-1 hinten rein, Strafraum zu, und das Champions League Finale, was sie gegen Tottenham Hotspurs gewinnen, das war langweilig wie Sau, weil sie früh das 1-0 machen und dann verteidigen sie es einfach weg. Und das ist schon was er im Petto hat und wo er, glaube ich, genau weiß, dass gerade bei so einem Format, wo du jedes Spiel rausfliegen kannst, ist das so wichtig, dass du darin gut bist. Und deswegen glaube ich, dass das dann auch, da bin ich gespannt, wie gut er darin sein wird, das dann reinzubringen, wenn er eben weniger Trainingseinheiten hat.
Ich glaube auch, dass das tatsächlich das Auswahlkriterium jetzt der Spieler werden wird. Also logischerweise wird er da jetzt viel rum. Und da darf man jetzt dann aber auch nicht zu genau jede Nominierung auf die Goldwaage legen. Da wird wahrscheinlich auch das Wehklagen wird groß sein. XY wird eingeladen, XY nicht. Aber ich glaube, Intensität und Aktivität, das, was du ja auch immer wieder gesagt hast, Martin, in den Analysen der letzten Jahre im Grunde eigentlich, die wir hier schon machen, das wird das wichtigste Thema werden, und aber auch nicht aus einem reinen Selbstzweck, sondern zum einen, weil Jürgen Klopp davon überzeugt ist, dass man so erfolgreich Fußball spielt, und zum anderen, weil er Fußball auch als ein Unterhaltungsprodukt versteht. Und da werde ich jetzt gleich nochmal was einspielen, da geht er nämlich genau darauf ein.
Und es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt möglicherweise gerade noch gar nicht damit rechnen, einfach weil ich gerne mutig sein werde und das auch bin, das war ich schon immer und werde ich auch bleiben. Ich habe Lust, mit Jungs zusammenzuarbeiten, die einen Fußball spielen wollen, der allen gefällt. Und damit meine ich nicht, das kann nicht immer, ist nicht immer sofort erfolgreich, das wissen wir alle. Aber ich möchte auch mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und denken, wow, das war wirklich cool.
Und das ist nämlich der Punkt, Caro, wo ich das Gefühl hatte, da war auch Jürgen Klopp genau in seinem Element in dieser Pressekonferenz. Er hat mehrere Zitate in diese Richtung gebracht, auch später nochmal das, jeder, der Gas gibt, der hat bei mir immer Spaß. So war es bisher immer. Ich habe es ja vorhin schon eingespielt. Und das war auch der Punkt, an dem ich dachte, aus dieser Sicht kann es wirklich funktionieren, denn wenn er wirklich dauerhaft eine Aktivität in dieses Team reinbekommt, das immer wollte, aber so oft nicht konnte in den vergangenen Monaten, dann hat er wahrscheinlich wirklich das eine Element integriert, das es auch braucht, um so eine Art, Euphorie ist zu viel, aber zumindest eine Begeisterung, ein Interesse erstmal wieder an diesem Team heraufzubeschwören.
Ja, mir geht's da ganz ähnlich, weil man hat einfach das Gefühl, dass er als Trainer genau das mitbringt, was der Nationalmannschaft gefehlt hat. Wie du es ja gerade erklärt hast. Und das meine ich mit dem, wenn ich den Fußball von Jürgen Klopp zusammenfasse, mit unterhaltsamer Offensivfußball mit Tücken. So, und das Unterhaltsam ist da nicht ohne Grund drin. Und man wird jetzt schauen müssen, wie das ohne, ihr habt zwar schon gesagt, es waren nie die allerbesten Mannschaften unbedingt, die er trainiert hat, aber trotzdem, ich habe den Namen Thiago schon mal gesagt, der mitgespielt hat, als er dann nach 4 Jahren mal Meister wurde mit Liverpool. Die Riesenerfolge, das hat nämlich auch alles ein bisschen gedauert bei Liverpool. Aber Thema Erwartungsmanagement, Kommunikation hat nie dazu geführt, dass er ernsthaft angezweifelt wurde. Und das ist ein Riesen-Nimbus von Jürgen Klopp, dass der als Trainer nie rausgeworfen wurde. Der hatte in jeder seiner Stationen so viel Erfolg, dass er da als Held gegangen ist. Und einen besseren Nationaltrainer hätte man aus der Sicht und auch aus der Spielidee-Sicht nicht finden können. Das heißt nicht, dass andere deutsche Trainer nicht auch gut sind. Aber Jürgen Klopp ist für mich ganz klar der Beste. Und ja, du hast es eben schon gesagt, Thema Einsatz. Ich habe es auch schon gesagt. Ich glaube, wenn Klopp, warum sollte man glauben, dass Klopp das nicht implementieren kann? Fällt euch ein Grund ein, warum er daran scheitern könnte, wo er doch immer.
Weil es schwer ist. Es ist nicht so einfach. Diese Spieler, die in ihrem Verein ganz eigene Probleme haben, dann immer mal wieder zu DFB-Maßnahmen kommen, denen das dann so einzutrichtern, dass da auch alle mitziehen, du kannst da ein Stück weit durch Neunominierungen und so weiter frischen Wind reinbringen. Aber ich glaube, es ist wirklich das Allerschwierigste, wenn er sagt, bei der WM hat man sich schon bei vielen Spielen gedacht, na, ein bisschen intensiver ginge es doch eigentlich schon. Dann würde ich sagen, ja, und genau daran erkennt man, wie schwer es ist, Intensität in Nationalteams, vor allem dann bei so einem Turnier am Ende einer langen Saison unter den gegebenen Bedingungen umzusetzen. Deswegen, ich kann mir total vorstellen, dass das scheitert, weil es eben nicht einfach ist. Trotzdem glaube ich, auch Martin, weil wir da ja auch schon oft diesen Befund hatten, es fehlt die Aktivität und auch, manchmal haben wir es auch Resilienz genannt oder eben das Zurückkommen nach Rückschlägen. Es ist der richtige Ansatzpunkt, aber es kann auch sein, dass wir in 10 Länderspielen total ernüchternd sind, weil die Problemlage genau gleich ist wie immer. Sie spielen eigentlich okay, sie wollen auch, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin und dann fangen sie irgendwie ein doofes Tor nach Ecke und dann geht's schon wieder irgendwie südwärts. Und dann ist die Begeisterung eben nicht so, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, wow. Also ich kann mir das schon als Scheitern vorstellen. Martin, bist du da optimistischer?
Weiß nicht, hängt davon ab, für wie wahrscheinlich du das hältst, dass das scheitert. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich halte es aber nicht für so wahrscheinlich. Ich glaube, dass die wahrscheinlicheren Szenarien ist entweder, dass es sehr, sehr gut wird oder dass es so Licht- und Schattenmäßig wird. Dass du hier und da mal ein Highlight hast und hier und da mal so ein Kackspiel. Ich glaube, dass Jürgen Klopp, wie jeder Trainer, davon abhängig ist, dass die Innenverteidiger im richtigen Moment den richtigen Schritt machen. Und das hat man auch immer gesehen, wenn die Verteidigung individuell nicht gut genug war, dann hat er auch immer Probleme gehabt, weil das nicht vermeidbar ist, dass einfach ein Gegner hinter eine nicht so gute Verteidigung häufiger kommt als hinter eine sehr gute Verteidigung. Und die Verteidigung ist ein Problem in Deutschland. Und ja, ich glaube, es wird auch ehrlich gesagt viel um Formkurven gehen, habe ich das Gefühl. So, also wir hatten es heute schon in unseren Sprachnotizen. Vielleicht sollten wir die einfach veröffentlichen. Dann würde ich schon hier so anteasern.
Wird nochmal eine Stunde länger, dieser Podcast dann.
Ja. Ich war ja nicht im Podcast, sondern so als Bonus-Content auf Patreon.
Gibt's hier nicht. Keine Paywall, Martin. Du denkst noch zu.
Ich mache übrigens noch einen Spielgeist-Podcast zum Thema deutscher Fußball. Da werden vieles aus diesen Sprachnachrichten wird da reinfließen. Was wir schon als Thema hatten, war das Thema der Altersstruktur. Und ich habe vorhin noch mal so ein bisschen durchgegangen, gerade bei den Verteidigern, wer denn überhaupt die Kandidaten so sind. Und es ist total interessant, dass bei Verteidigern hat der deutsche Fußball ganz wenig Spieler, also Verteidiger insbesondere, die so in diesem Alter sind, die jetzt mal ins perfekte Fußballalter kommen, also jetzt so Mitte 20. Du hast Ciao und Bissek, die zur nächsten, zur EM werden die 26 und 27 sein. Ansonsten hat man dahinter ganz, ganz viele, das Innenverteidiger und Linksverteidiger, die zur EM so 22 bis 24 sein werden und dann viele Rechtsverteidiger, die so 21, 22 sein werden. Also da kann man von so einer kleinen, vielleicht silbernen Generation sprechen. Also jetzt nur mal beispielhaft die Linksverteidiger. Das sind nicht alles welche, wo man sagt, safe spielen die in der Nationalmannschaft oder so, aber die sind alle früh genug schon auf einem Niveau, wo man sich das zumindest, also die zumindest mal ein solides Bundesliga-Niveau wahrscheinlich spielen werden in zwei Jahren und wo man sich zumindest die Fantasie haben kann, dass die vielleicht den Sprung machen zu einem zumindest ganz guten Außenverteidiger für die Nationalmannschaft.
Hast du da ein paar Namen so als Beispiel? Genau.
Ja, Linksverteidiger. Krätzig, Rothe, Becker, Zehnter, Behrens, Finkgräfe, Herold, Ulrich, Netz. Ne? Nicht alles Top-Namen, aber ganz schön viele Namen. Und alle, wie gesagt, so Bundesliga-Niveau schon. Mit Anfang 20. Und ich glaube, es wird dann viel darum gehen, dass im Turnier muss es dann ja nur einer sein von diesen Namen, der dann ready ist. So, du brauchst am Ende, wenn du brauchst einen Rechtsverteidiger. Klopp hat gesagt, wir werden nicht ohne Rechtsverteidiger spielen. Interessant. Es muss nur Finn Jeltsch in der Lage sein, die im Zweifelsfall einen guten Rechtsverteidiger zu spielen. So. Oder halt, ne, ich guck mal Innenverteidiger an, so, du brauchst, sagen wir mal, Schlotterbeck hast du mit 28, dann du wirst Viererkette spielen, dann muss daneben nur Ciao oder Bissek richtig gut sein, damit du eine gute Viererkette hast. So, es müssen die alle schaffen. Und darum wird's dann gehen, ob dann zum Turnier das hat ja ein bisschen die EM gerettet, dass da auf einmal was wir damals ein halbes Jahr vorher noch gar nicht so richtig vorhergesehen haben, dass dann auf einmal Rüdiger und Tah damals gerade so in Topform waren zum Turnier. Und dann hatte man auf einmal doch eine gute Abwehr, was wir gar nicht kommen gesehen haben in Vorbereitung des Turniers. Und darum wird es dann, glaube ich, ein bisschen gehen, wenn es um wirklich Erfolg der Mannschaft geht, dass du, wenn es drauf ankommt, gerade einfach ausreichend Spieler hast, die das machen können. Und da bin ich jetzt mit dem Blick auf das, was da in der Abwehr nachkommt, recht optimistisch. Ich rechne nicht damit, dass die Mannschaft einen Top-3-Kader haben wird oder so bei der EM, aber schon halt gut genug, um guten Fußball zu spielen und die Favoriten dann zu ärgern, was Klopp sagt. Ich finde es immer noch ansonsten darüber hinaus sehr schwer, das richtig zu antizipieren, wie das laufen wird. Klopp hat selber gesagt, es sind viele Sachen dabei, die er lernen muss, so, wo er selber noch nicht weiß genau, wie gestaltet sich das denn dann tatsächlich in der täglichen Arbeit? Wie viel von dem, was ich normalerweise reinkriege in eine Mannschaft, kann ich in diese Mannschaft reinkriegen? Er hat zum Beispiel gesagt, er wird den Spielern viel Feedback geben zu ihren Vereinsleistungen, wo er effektiv den Vereinstrainern reinquatscht, wo ich auch mal sehen will,
wie viele, interessant, ja.
Ja, muss man mal gucken, ob er das wirklich dann so viel macht und wie viel er dann damit bewirken kann. Deswegen ist, glaube ich, total schwer einzuschätzen, wie effektiv er dann am Ende sein wird. Aber ich glaube schon, ich glaube, er wird, Anfangsphase finde ich noch am schwersten zu antizipieren, aber ich glaube, er wird recht schnell herausfinden, wie viel er der Mannschaft zumuten kann, sozusagen, wie sehr er es runterbrechen muss, damit das funktioniert. Und dann wird es auf einem bestimmten Level, glaube ich, zumindest halbwegs funktionieren.
Es hängt ja auch von vielen Faktoren ab. Also wie wird sich die Bundesliga entwickeln? Und für mich die größte Frage, geben die Zeitpläne oder die Fülle der Spiele das her, dass überhaupt noch ein Spieler bei einem Großereignis auf Top-Niveau sein kann, wie du es gerade von Tah und Schlotterbeck gesagt hast, oder entwickelt es sich so weiter, dass der Spielplan so dicht wird, dass zu großen Top-Ereignissen niemand wirklich auf Top-Niveau sein kann. Also das sind für mich externe Faktoren, die diese begabten Spieler, die es gibt und vor allem auch, was man mal sagen muss, also taktisches Verständnis, das haben die ja alle. Also darum geht's ja gar nicht, dass die Spieler dazu schlecht werden. Es geht dann darum, warum das nicht auf den Platz gebracht wird. Aber diese externen Faktoren, die sind für mich gerade schwer greifbar. Und das ist gerade im Fußball sehr viel in einer Phase, wo man das Gefühl hat, es läuft in eine falsche Richtung. Zumindest, wenn die FIFA beteiligt ist.
Ja gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Bitte lass uns
darüber nicht sprechen. Will ich nicht aufmachen, aber will ich an der Stelle erwähnen, dass es dass die Form der Spieler einfach von Faktoren abhängig ist, die sich gerade entwickeln und die man gerade noch nicht so richtig absehen kann vielleicht.
Was aber auch eine Problematik ist, mit der andere Nationen auch zu kämpfen und vielleicht sogar noch mehr zu kämpfen haben, ne? Mit England, wo dann fast alle Spieler Premier League spielen und damit per se schon mal mehr Spiele haben als Bundesligaspieler, ist ja auch immer ein Problem für die. Und das gilt ja für viele Themen.
Ja, und gleichzeitig sind wir hier aber bei einem Kern angelangt, auch des Trainerdaseins Jürgen Klopps generell. Also das eine ist die Spielidee, die über Aktivität und Intensität kommt, die aber auch nicht so simpel auf wenige Begriffe zusammen runtergebrochen werden kann, wie man gerne eben mal versucht. Also es ist eben nicht nur gegen Pressing, sondern gerade was er mit Liverpool im Ballbesitz dann auch gemacht hat, da müsste man viel, viel tiefer reingehen. Aber das zweite ist eben, ja, ich glaube, das steckt in diesem O-Ton hier drin.
Aber ich werde versuchen, mit den Spielern relativ zügig in Kontakt treten zu können, weil das ist ja dann am Ende das eine. Egal, was ich für Ideen entwickle, ohne die Spieler habe ich da gar keine Möglichkeit, die umzusetzen. Und deshalb wird das so die erste Aufgabe sein. Wenn man die hier treffen kann, weil sie hier im Büro treffen, wenn man sie irgendwo anders treffen muss, weil sie da, wo sie leben, weil es ja praktischer ist für sie, was sehr wahrscheinlich ist, werde ich möglicherweise häufiger da sein. Aber mehr kann ich über den Alltag nicht sagen. Das ist ein offenes Feld. Ich kann über mich sagen, ich war schon immer tendenziell eher ein bisschen mehr gemacht als zu wenig. Also das habe ich jetzt nicht gespürt, dass ich das verändert hätte. Also dementsprechend werde ich versuchen, es richtig zu machen im Sinne der Spieler.
Und das ist für mich nämlich der Kern, Caro. Richtig machen im Sinne der Spieler. Ich finde, Jürgen Klopp hat immer die Spieler ins Zentrum gestellt und alles andere außenrum dann danach optimiert und hatte dabei dann auch die Gabe, in Spielern etwas zu sehen, das anderen vielleicht noch entgangen ist. Also Lukas Piszczek wird dann eben einfach umfunktioniert zum Rechtsverteidiger, weil er dessen Laufstatistiken sieht bei Hertha und sagt, boah, Wahnsinn, da genau das brauche ich. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was perfekt zum Amt auch eines Bundestrainers passen könnte, eben so die Spieler ins Zentrum zu stellen und dann aber auch mit der Fantasie vielleicht in ihnen etwas zu sehen, was anderen entgangen ist.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil, wie du sagst, Klopp einfach einen guten Ruf hat, was den Umgang mit Spielern angeht. Und genau, eben auch Geduld mit Spielern hat und den Zeit lässt und auch für eine Fehlerkultur steht und Raum für Fehler lässt. Das hat er, glaube ich, auch nochmal in der PK an einer Stelle gesagt, was ich einen wichtigen Punkt finde, weil mein Eindruck war auch oft bei der WM, dass viele Angst hatten, diesen einen entscheidenden Fehler zu machen. Also, dass die Angst vor Fehlern größer war als der Mut und die Spielfreude. Oder, das, was ich vorher gesagt habe, die Angst, dass man die Person ist, die den entscheidenden Fehler macht. Und das ist nicht erst bei dieser WM so gewesen. Und ich glaube oder ich hoffe, dass Klopp durch seine Fehlerkultur und sein Verständnis für Spieler und seine Kommunikation mit den Spielern das so ein bisschen da rauskriegt aus den Köpfen.
Mhm. Und Max, was glaubst du, wie lange es dauert, bis wir Havertz das erste Mal auf Außenverteidiger sehen?
Das ist gemein, weil er war ja kein klassischer Außenverteidiger, es war ja in der Fünferkette. Das ist, ich will diesen Topos aber nicht. Nee, aber Havertz wird der, du hast vorhin gesagt, Elmala Havertz, vielleicht auch Undav Havertz. Hm. Also ich habe da viel drüber nochmal nachgedacht, was er mit Mo Salah bei Liverpool gemacht hat und wie er quasi dessen Geschwindigkeit, von der er selber dann nochmal überrascht war, als er sie dann im Training wirklich gesehen hat, nicht nur beim Scouting, dann haben sie systematisch einfach Laufwege einstudiert, in der im Grunde alles daraufhin ausgelegt war, dass Mo Salah mit seiner Geschwindigkeit durch ist und dass quasi auch gegen einen tiefstehenden Gegner Räume aufgelaufen werden. Und ehrlicherweise, das will ich endlich auch mal im Nationalteam sehen. Also, dass der Neuner da irgendwie nicht so vorne drin hängt und die ganze Zeit rausfällt auf den Flügel, einfach weil er keinen Ball sieht, sondern das will ich sehen mit einer hohen Aktivität. Und ich glaube, da sehen wir nämlich Kai Havertz. Ich sehe Kai Havertz da ständig in so einen Raum reinlaufen.
Das hatten wir ja lustigerweise bei der EM. Sehr oft Rüdiger war das zum Beispiel, der dann Havertz tief geschickt hat. Da waren es allerdings Laufwege von innen nach außen. Wenn wir die von außen nach innen sehen, sind die naturgemäß noch ein bisschen gefährlicher. Sehe ich schon auch. Ich wollte mit dem Schlenker nur eigentlich ein bisschen das Fragezeichen mit reinwerfen, dass du natürlich einfach auf Nationalmannschaftsebene viel weniger Zeit hast, einen Spieler umzustellen auf eine neue Position. Mhm. Also Lukas Piszczek war auch nicht sofort ein Top-Außenverteidiger. Der war dann in seiner zweiten Saison, war der krass. In der ersten Saison war das defensiv noch, ja, willst du nicht unbedingt mit zur WM nehmen, sag ich mal so.
Okay, fair. Stimmt. Du hast wenige Spiele und du hast eine Öffentlichkeit, die dann eben auch auf diese wenigen Spiele vielleicht auch etwas überkritisch reagiert, weil es ja nicht so viele andere Möglichkeiten gibt. Also wir sehen Havertz einmal als Außenverteidiger.
Ne? Ja. Lange nicht gehört, den haben. Ein Spiel gehabt.
Aber wirklich. Und da kommt aber ja dann quasi dann die letzte Eigenschaft zum Tragen, die ein Bundestrainer braucht. Und das ist eben die Kommunikation nach außen. Und vielleicht auch das etwas die Fantasie anregen von Fußballfans. Das hat Julian Nagelsmann hinbekommen vor der Europameisterschaft, vor der WM, wir haben es schon besprochen, überhaupt gar nicht. Und auch das hat Jürgen Klopp gemacht. Und das wäre das jetzt der letzte Aspekt, den ich hier noch einspielen wollen würde, bevor wir dann vielleicht mal uns an ein vorsichtiges Fazit wagen. Auch er hat im Grunde nochmal das ganze Land adressiert.
Wenn ich ein paar Sekunden die Augen zumache und mir vorstelle, Deutschland wird in 4 Jahren Weltmeister, nur mal so. Dann fühlt sich das zum einen echt gut an, weil ich habe eine relativ gute Vorstellungskraft bei solchen Sachen. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann stellen wir uns mal vor, das wäre so. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht mehr so ein Arsch, wie wir im Moment vielleicht denken, er ist. Oder das Wetter wäre nicht so schlecht. Oder Friedrich Merz würde nicht alles falsch machen, obwohl er versucht, alles richtig zu machen und so weiter. Das wäre nicht so. Das ist das, was Fußball verändern kann. Und das zu wissen, bedeutet, ab heute müssen wir alles dafür tun. Nicht, dass wir Weltmeister werden, dass wir so spielen, dass wir es Weltmeister, dass wir es könnten. Und nicht wahnsinnig wie Glück und Pfosten und bei den anderen und alles rein und raus. Das ist der Auftrag, den wir haben. Weil Fußball, es gibt, wir alle wissen alles, es gibt wichtigere Dinge als Fußball. Nur witzigerweise hat im Moment das geile, was noch? So, während der WM denken wir ja, was denn noch? Da scheiden Länder aus der WM aus und zu Hause muss man sich Sorgen machen, ob die sicher ankommen. Das ist in Deutschland glücklicherweise nicht so, aber in etwas leidenschaftlichen Ländern ist es so. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu nutzen. Und ich lade euch alle ein. Ja? Ich habe Bock, wenn ihr es auch habt. Los geht's.
Caro, hast du Bock?
Alles, was davor kam, klang eher so nach Mittelfehlbock, aber hey.
Warum? Aber ja, also, aber es ist doch auch schwierig als Bundestrainer, weil auf der einen Seite ist es ein überhöhtes Amt, aber wenn du dann selbst Teil dieser Überhöhung bist und eben sagst, ey, wir müssen nur Weltmeister werden und Friedrich Merz ist auf einmal ein guter Bundeskanzler und dein Nachbar kein Arschloch mehr, dann sitzen wir drei Schlaumeier hier und sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Es ist doch nur Fußball, komm mal runter. Also es ist auch ein bisschen undankbar, oder?
Habe ich in 2,5 Jahren Nagelsmann kein einziges Mal gehört, dass du eingestanden hast, dass das ein schwieriger Job ist.
Ach komm, ey. Hier, dieser Topos von wegen Nagelsmann-Hasser, das stimmt nicht.
Aber ja.
Ich wollte damit eingehen auf das, was du gesagt hast, Caro, dass du eben sagst, also am Schluss hat er dich gepackt, aber mit dem vorher nicht. Also du hättest dir dieses Überhöhende gerne, das hat dir jetzt nicht so gefallen, aber letztlich das, wo er rausgekommen ist, wo er gesagt hat, ey, ich habe einfach Lust auf den Job, ich habe Lust darauf und ich lade jetzt alle ein, damit hat er lustigerweise auch die JournalistInnen vor Ort gemeint, da jetzt mitzumachen. Und ja, willst du jetzt mitmachen oder nicht? Das muss ich schon wissen, Caro, ich muss ja Sendung planen.
Ja, ich glaube, der Druck ist einfach, der ist ziemlich groß, weil wenn es mit Jürgen Klopp nicht klappt, mit wem denn sonst? Mit wem denn sonst? Und der deutsche Fußball ist wirklich richtig im Keller. Da kann man jetzt wirklich nicht drumrum reden. Die WM war die Hoffnung und der Optimismus war ja da vor der WM, auch wenn das eigentlich alles sichtbar war und man das schon gesehen hat, hat da schon so ein bisschen der Optimismus überwogen. Jetzt gibt's aber wirklich gar keinen Grund mehr, optimistisch zu sein. Nicht wirklich. Und was, wie ich es schon gesagt habe, Jürgen Klopp als Trainer kann nicht das Allheilmittel sein von anderen Problemen. Und dass eben der Stein, der umgedreht wird, der vom Trainer ist. Ja, Jürgen Klopp kann jetzt weiter unter Steine gucken und die Steine, die so bleiben können, wieder hinlegen. Aber
es ist ja nicht nur Jürgen Klopp. Das ist ja das Gute. Das ist ja das, was er in diesem O-Ton hier sagt. Das fand ich noch ganz interessant.
Ich möchte, dass wir hier das perfekte Paket bereitstellen. Das war meine Intention. Nichts für mich leichter zu machen, sonst ich möchte nichts außer Acht lassen. Ich möchte nichts vergessen. Ich möchte nicht zu sehr auf der Fußballseite verstrickt sein und das andere dann die Struktur, weil die ganze Welt hat gerufen danach, wir müssen die Strukturen verändern. Man kennt gar keiner die Strukturen. Ich will sie erstmal gerne kennenlernen. Und dann rufe ich nochmal und sage, okay, jetzt können wir so, da gehen wir auf jeden Fall ran. Aber da muss man sich wirklich, die Fachleute auch drum kümmern. Und ich kenne, also wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet, wenn so Entscheidungen, die man dann trifft, auch wichtig sind, dann ist wahnsinnig wichtig, dass ein Mensch, der einem das praktisch empfiehlt, dass man den lange kennt und dass das funktioniert. Und deshalb mit einem eine Richtung denken. Und das ist das, warum das Team so aussieht, wie es aussieht.
Warum sein Team so aussieht, wie aussieht. Vielleicht machen wir nämlich auch manchmal den Fehler, Caro, dass wir uns zu sehr nur an Jürgen Klopp aufhängen, an seiner Biografie und dann eben, obwohl er es mehrmals auch in dieser Pressekonferenz gesagt hat, dabei vergessen, es ist nicht nur Jürgen Klopp. Er hat noch Pepe Leiners mit dabei, er hat Krawitz mit dabei, er hat Sven Manni Bender mit dabei von Hachin und er hat Marc Hoseke, gut, über den haben wir gesprochen. Vielleicht könnte einem das auch Hoffnung machen. Es ist ja nicht nur Jürgen Klopp.
Bis auf Marc Hoseke sind ja die Rollen ziemlich klar. Von Sven Bender, der für Mentalität, Widerstandsfähigkeit und Härte steht. Linders, der eben eine taktische Ergänzung ist und Einfluss auf diesen Ballbesitzfußball hat. Und um es abschließend zu sagen zu Jürgen Klopp, ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen besseren Nationaltrainer geben kann als Jürgen Klopp. Das steht für mich außer Frage. Das ist überhaupt keine Diskussion, dass das der beste Mann für diesen Job ist.
Was jetzt auch so meine Frage an dich wäre, Martin, um mal so eine vorsichtige Prognose zu wagen. Was erwartest du dir von Jürgen Klopp und seinem Trainerteam? Hörst du uns?
Ja.
Also.
Ich denke über die Frage nach.
Kam nicht so überraschend für dich.
Ich habe das Gefühl, ich kann keine gute Antwort drauf geben. Weil die meisten Sachen habe ich schon gesagt, dann ist halt so. Also ich wollte jetzt nicht die Antwort geben, ich hatte die Antwort im Kopf und wollte sie nicht geben, naja, dass sie guten Fußball spielen lassen.
Ach nein, mit solchen Profanitäten will ich mich nicht aufhalten. Okay, dann sage ich dir, dann gebe ich dir meine Antwort und vielleicht willst du auf die reagieren. Meine These ist, einer von beiden wird brechen. Entweder wird Jürgen Klopp mit seinem Team den DFB aufbrechen an gewissen Stellen, an denen es nötig ist, und wird Dinge verändern, oder Jürgen Klopp wird vom DFB oder der Öffentlichkeit, der Kritik, dem ganzen Amt gebrochen und sagt in 2 oder in 3 Jahren, Leute, ich will nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er entlassen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, welcher Trainer da vor der Türschwelle stehen sollte, dass der DFB sagt, wir entlassen Jürgen Klopp. Aber ich sehe ein mögliches Szenario, dass er erkennt, ich kann hier nicht in der Geschwindigkeit Dinge verändern, wie ich das gewohnt war im Verein. Und deshalb möchte ich nicht mehr. Einer von beiden wird brechen. Und die bessere Variante wäre, die verkrusteten Strukturen im DFB werden aufbrechen und wir werden vielleicht wirklich in 6 Jahren zurückschauen und werden sagen, mit Jürgen Klopp kam wieder der frische Wind rein, den es nochmal gebraucht hat.
Ich denke einfach, die müssen einfach guten Fußball spielen lassen.
Dann hätten wir ja nicht 2 Stunden diskutieren müssen, wenn das unser Fazit ist. Ja gut, ja klar. Wenn sie erfolgreich sind, dann wird das schon laufen mit Jürgen Klopp. Ja, ich würde sagen, das kann man so sagen. Caro, magst du noch was dazu sagen?
Von dem, Max, was du sagst, hängt ja ab, ob Jürgen Klopp seine Spielidee, über die wir hier auch gesprochen hat, implementieren kann. Also
ja, fair.
Damit steht's und fällt's ja. Und das hängt von eklatant von eben dem ab, was du gesagt hast. Wie das zusammenpasst. Und ich glaube, wenn jemand diese Power hat, da was aufzubrechen, dann ist es Jürgen Klopp und das Team, was er mitgebracht hat. Warum hat er sonst Marc Hosicke, den, ich habe schon wieder vergessen, ich kann mir Nomen nicht merken. Naja.
Der Art Co-Trainer Strategie und Entwicklung. Aber ja, gucken wir
Strategie
mal,
Strategie und ist. Entwicklung. Ja.
Vielleicht steckt tatsächlich alles in diesen 9 Sekunden hier von Jürgen Klopp.
Aber ich freue mich drauf. Und die Jungs, wer auch immer das ist da draußen, die Zukunft im Nationalspiel können sich auch drauf freuen. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben. Das war schon immer so und wird in der Zukunft auch so sein.
Und ich glaube nämlich, Martin, das bezieht sich nicht nur auf die Spieler. Wer Gas gibt, wer Dinge antreiben will im Sinne der Sache, es muss sich dann überlappen mit der Sacheinschätzung von Jürgen Klopp, der wird Freude haben. Ein Hannes Wolf wird hoffentlich ein besseres Standing jetzt haben intern beim DFB und vielleicht auch in der Öffentlichkeit, weil eben mit Jürgen Klopp jemand kommt, der ihn schon kennt vom Borussia Dortmund.
Ja, ich glaube, ich möchte Caro einmal widersprechen mit in der These, dass es darum geht, ob Jürgen Klopp seine Spielweise umsetzen kann, weil ich glaube, es ist klar, dass es sie nicht umsetzen kann. Es geht darum, welche er finden kann, die er umsetzen kann, weil er wird nicht versuchen, 1:1 genauso zu spielen lassen, wie er das immer machen will, sondern er weiß jetzt schon, dass er es runterdampfen muss. So. Und das kann dann vielleicht am Ende sehr, sehr ähnlich aussehen, selbst wenn es vielleicht weniger detailliert einstudiert und choreografiert und trainiert ist. Aber ich glaube, darum wird es gehen. Und was aber ein schönes Element dabei ist, ist, dass er jetzt auch wieder dieses Gas geben betont, das könnte man irgendwie wahrscheinlich auch als in einer Weise populistisch interpretieren, aber ist ja schon so, dass den Fußball, den er sehen will, und um aus unseren Sprachnotizen nochmal zu zitieren, ist ja eine Sache, die ich nochmal ausgemacht habe in Rückschau auf die letzten 3 Bundestrainer, und das kann man auf alle 3 anwenden und auf ganz, ganz viele Jugendtrainer in Deutschland auch, ist, dass ein durchchoreografierter Offensivfußball gespielt werden soll, in denen Spielern sehr, sehr stark in ihrer Position, nicht unbedingt in ihren Aktionen, also dass man die Spieler komplett einschränkt und keine Freiheiten gibt, das stimmt in Aktion häufig gar nicht so dolle, aber in ihren Positionen werden Spieler sehr viel eingeschränkt. Und es wird sehr häufig gesagt, du musst genau hier sein und auf den richtigen Moment warten, damit du dann das machen kannst. Und das widerspricht eigentlich einer deutschen Tugend, über die nicht so viel gesprochen wird, nämlich Aktivität. Dass man läuft, dass man Laufwege anbietet, dass man tief geht, wenn sich die Gelegenheit gibt, und dass man auch Laufbereitschaft ins Spiel reinbringen kann. Und Jürgen Klopp war immer in der Lage, vielleicht nicht immer, aber häufig zumindest war er in der Lage, eine Spielweise zu kreieren, die auch in der Offensive Laufwege und Laufbereitschaft belohnt und ermöglicht, so, dass du zumindest erstmal nicht in Statik verfällst, dass du zumindest erstmal Dynamiken reinbringst. Das war auch das, was er beim Ausscheiden von Paraguay, glaube ich, 3-mal kritisiert hat, dass immer wieder Sané kriegt den Ball, Mecher macht den Laufweg nicht, er macht den Laufweg nicht, er lässt ihn stehen, er macht den Laufweg nicht. Klopp will die Laufwege haben, er will die Bewegung haben. Und das ist was der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall gefehlt hat. Gerade schon gesagt, bei der EM zum Beispiel, das hat der Mannschaft einfach gerade in Druckmomenten immer wieder gefehlt. Und da hoffe ich drauf, dass das da besser wird und dass es einfach dynamischer aussieht. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Das ist ja genau, ist ja eigentlich das, ein Teil von Jürgen Klopps Spielidee. Und ich finde, man braucht schon eine feste Überzeugung, dass kollektives Handeln als eingespielte Mannschaft auf dem Feld in der Nationalmannschaft möglich ist, ohne dass alle dieselbe Philosophie in La Masia gelehrt kriegen in Spanien. Also das muss ja irgendwie möglich sein. Es kann ja nicht nur diesen einen Weg geben, dass einer ganzen Nation an Nachwuchsspielern dieselbe Philosophie eingeimpft wird und deswegen funktioniert es als Kollektiv. Es muss ja noch einen anderen Weg geben und den gibt es auch.
Und Pressing haben die aber alle gelernt. Und 90% von deren Jugendtrainern sind Jürgen Klopp-Fans, kann ich euch sagen. So, also Pressing und Gegenpressing haben die alle, das haben sie alle im LZ reingekriegt. Da können wir uns einigermaßen drauf verlassen.
Okay, ihr zwei, ich habe jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren. Diese Aufnahme hier hat in, ja, wahrscheinlich inzwischen 12 Teilen stattgefunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Puzzle war in der Postproduktion. Im Bestfall habt ihr es höchstens auf YouTube gemerkt. Umso mehr danke ich aber Caro Kipper. Caro, danke für deine Zeit, für deine Expertise. Ich bin so gespannt auf diese Länderspiele. Wir müssen auch mal besprechen, wie wir das hier im Rasenfunk machen. Jürgen Klopp weiß noch nicht, wie er es als Bundestrainer macht, mit 4 Spielen nacheinander. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier machen sollen, aber ich freue mich drauf. Danke dir, liebe Caro.
Danke euch. Und ich freue mich, dass wir jetzt die nächste, den auch nach dem 12. auch den 13. Bundestrainer hier zusammen angehen.
Ja, möge er uns überleben. Oder, nein, das war jetzt zu martialisch formuliert. Oh, oh. Aber möge er.
Ich hoffe nicht, dass Klopp älter wird als ich.
Bitte. Nein, so meinte ich es nicht. Ich meinte es quasi im Podcast-Sinne, dass wir nicht wieder einen Bundestrainer von Anfang bis zum Ende in einer festen Konstellation begleiten und man das Gefühl hat, so war jetzt nämlich mein Gefühl dann in der Endphase Nagelsmann, dachte ich mir, ey, wir hatten uns so schön eingegroovt, wir hatten so viele Dinge rausgearbeitet, wo wir dann in den Folgen gar nicht mehr sagen mussten, nochmal, was wir meinen, sondern ey, das haben wir ja früher schon mal rausbesprochen, was uns da fehlt, und dann war er weg und jetzt müssen wir wieder von Anfang an anfangen. So meinte ich das. Naja, also danke dir, liebe Caro.
Haben wir jetzt aber einen guten Grundstock.
Ja, aber wirklich. Alle nochmal dein Buch lesen, inklusive mir, ich werde es verlinken in den Shownotes und natürlich dann den Spielgeist-Podcast hören. Bin sehr gespannt, was du da noch so erzählst. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir auch trotz immer wieder hier neu verbinden die Zeit für den Rasenfunk genommen hast. Danke dir.
Außerdem gucken wir uns morgen nochmal das WM-Finale in der Academy an. Spielverlagerung.academy könnt ihr euch angucken, wenn ihr möchtet.
Ich werde nicht verraten, wer gewonnen hat. Da möchte ich den Leuten nicht die Freude nehmen. Also, lieben Dank euch beiden.
Spiel nochmal sehen.
Naja, es ist ja aus taktischer Hinsicht total interessant, wie eine Mannschaft komplett auf Null gestellt wird in einem WM-Finale. Ne? Mhm. Das war kein spannendes Spiel zum Gucken, aber aus Trainersicht ist das genau, was du willst.
Stimmt schon. Eigentlich, da hat wirklich alles funktioniert. Für ein Team von beiden. Also danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Auch eine solche Sendung wie die hier ist nur möglich, weil ihr uns die Freiheit dafür gebt. Das hätte mir hier kein Chefredakteur, keine Chefredakteurin durchgehen lassen, so lange über diese Pressekonferenz zu sprechen, 3 Minuten lange O-Töne einzuspielen. Das geht nur, wenn man einfach selber entscheiden darf, was man macht. Und warum kann ich das unabhängig entscheiden? Weil ihr den Rasenfunk finanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In der Folge möchte ich mich bei Viola bedanken, bei Lennica 90, bei Guido, bei Christopher 203, bei Christian S. und bei Max aus Leipzig. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, alle Informationen dafür findet ihr in den Shownotes und der Videobeschreibung, sondern sie haben sich auch als Unterstützende registriert. All das, alle Informationen bekommt ihr auf rasenfunk.de und dort findet ihr auch alle sonstigen Feeds, die wir so haben, denn jetzt geht's ja auch bald wieder los mit den Bundesligen. Wir werden auch in der Ligatur vielleicht bald was veröffentlichen, beziehungsweise ganz sicher, denn die zweite Männerbundesliga geht ja auch los. Und ihr kommt da auch ins Forum, denn unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr sehr gerne Feedback zu dieser Sendung hier loswerden. Ich bin total gespannt auf das, was ihr zu dieser Sendung zu sagen habt. Empfehlt uns gerne weiter, bleibt uns gewogen, werdet oder bleibt gesund. Bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.